Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem wöchentlichen Podcast von Simon. Hallo Simon.
Hallo Frank.
Ja.
Oder ich muss sagen Moin Moin.
Genau, und ich sage Aloha. Ich sitze nämlich hier im schönen, jetzt gerade nicht mehr so sonnigen Hawaii. Und das ist das zweite Mal, dass ich am Montag aufnehme. Wir haben nach Rot live am Montag gepodcastet. Für mich ist noch Montag.
Ja, bei mir ist Dienstagmorgen.
Ja, wir hängen euch hinterher. Ihr seid uns voraus.
Ja, genau, aber das ändert sich ja bald. Unser Flug geht unserer Zeit nach morgen früh um 6 Uhr und dann ja, hängen wir der deutschen Zeit, den Zuhörern und dem Rest der Redaktion auch hinterher.
Ja, genau. Ich bin euch physisch bin ich euch voraus. Ich bin am Samstag geflogen. Ich bin jetzt seit 48 Stunden hier in Kailua Kona. Mein Gepäck seit 24 Stunden. Wie das immer so ist.
Oh Mann. Hattest du Ersatzsachen dabei?
Nein, ich habe mir ein Aloha-Shirt gekauft.
Ja, du brauchst ja sowieso. Ist das noch aktuell, dass du für jede Kona Daily Show ein anderes Hemd trägst, ein anderes Hawaii-Hemd?
Lasst euch überraschen.
Okay. Klingt so, als wenn du einen Plan hast.
Der Plan ist erstmal am Donnerstag geht es los. Donnerstag um 21 Uhr deutscher Zeit. Das ist, glaube ich, der Feiertag. Legen wir los mit Kona Daily live vom Alii Drive hier von meinem Balkon. Und dann werden wir 9 Abende hintereinander immer um 21 Uhr deutscher Zeit auf Sendung gehen. Dann ist es hier 9 Uhr morgens. Dann machen wir einen Tag Pause, das ist nämlich der Renntag und am Tag nach dem Rennen sehen wir uns wieder und dann legen wir nochmal los mit einer großen Nachberichterstattung, einer großen Nachbetrachtung des Rennens. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich auch. Das hat letztes Jahr schon viel Spaß gemacht und wurde ja auch gut angenommen und ich glaube, mit allem drum und dran, mit den Startfeldern, mit dem, was im Vorfeld auch an Berichterstattung und Spekulationen lief, gibt das auch viel Raum für Analysen, für Ausblicke und mit den ganzen Experten, die wir auch dabei haben und das von vielen Seiten beleuchten, wird das, glaube ich, wieder ja so ein schöner Rundumschlag.
Das denke ich auch. Allerdings regnet es momentan in unserem Studio, wenn ich so rausgucke.
Das ist nicht gut, hier auch. Also Hamburger Wetter. Ich habe heute schon einmal gesagt, jetzt in Anbetracht des Wetters hier freue ich mich noch viel mehr auf Hawaii, aber wenn das jetzt da drüben auch regnet, dann ist, naja.
Aber hier tut es das bei 25 Grad, also von daher.
Das ist angenehmer Regen.
Ja, ich habe eben übrigens noch das Fenster zugemacht. Ich habe gedacht, so viel Meeresrauschen und Hula-Musik im Hintergrund ist nicht unbedingt verträglich für die Seele des Podcast-Hörers, der gerade in Deutschland sitzt.
Ja, das stimmt. Das war sehr einfühlsam von dir.
Ja, aber wir haben tatsächlich auch Leute, die wegen unseres Podcasts hier sind. Heute hat mich Roland angesprochen, sagte, er ist unser größter Fan. Roland ist als Tourist hier und schaut sich den Ironman am nächsten Wochenende an, übernächsten Wochenende. Und seine Frau sagte, ach ja, die Stimme kenne ich doch.
Ja, ja, das hör ich, oder du ja sicherlich auch, das hören wir auch immer mal wieder öfter. Ich freue mich jedes Mal. Also ich hätte vorher vor dem Podcast und vor dem ganzen Projekt auch nicht gedacht, dass das mal irgendwie so eine Ausmaße annimmt. Aber es ist ja schön. Also wenn ich wurde ja auch, habe ich ja auch im Podcast mal erzählt, in Dänemark mal nur an der Stimme erkannt, als ich mit dem Rücken zu der Person irgendwie vor der Schwimmstrecke stand und dann laut überlegt habe, welche Bojen ich denn wie umschwimmen muss. Und der ist dann auf mich zugekommen, weil er meinte, ja, die Stimme habe ich irgendwie erkannt. Du bist doch Simon. Ich so, ja, hi. Also das, das ist schon ganz witzig.
Ja, nee,
aber ist ja auch cool, dass es, gibt ja auch schlimmere Orte nur zum Urlaub machen. Also man muss ja auch nicht zwangsweise qualifiziert sein, um da eine schöne Zeit zu haben.
Ja, das ist wohl wahr. Ne? Haben wir ja auch ohne Quali.
Ja,
ich werde das ändern. Ja, nee, aber das hat mich auch richtig motiviert heute Morgen. Ne? Und da habe ich gedacht, jetzt weiß ich, warum ich hier bin.
Ja, das ist auf jeden Fall immer eine schöne Sache, so die Wertschätzung auch mal direkt zu erfahren, weil ich meine, wir beide sprechen da jetzt und in dem Moment zwar nicht, weil es hier nicht live ist, aber irgendwann hören das ja doch schon eine beträchtliche Anzahl mittlerweile von Menschen und wenn man so selbst im Raum sitzt und aufnimmt oder wir beide sonst zusammen, dann ist einem das gar nicht so richtig bewusst und wenn man dann in echt mal die Leute sieht, die das hören und die das auch hoffentlich dann gut finden, dann merkt man so, ah okay, die gibt's wirklich, das sind nicht irgendwelche Bots, die das anklicken, Da gibt es echt Leute, die sich darauf freuen und das ist natürlich dann umso schöner.
Ja. Ich war neulich, habe ich das erzählt, als ich in Nizza war, da war ich auf der Expo bei einem Aussteller und die sagten, ey, ich habe dich gerade 6 Stunden ertragen müssen, jetzt stehst du auch noch hier. Die waren nämlich aus Zell am See rübergefahren mit dem Auto und haben ein paar Podcast-Folgen nachgeholt und habe ich nur gedacht, ihr Armen.
Ja, das war ja sowieso ganz cool in der Gruppe. Das ist ja, das können wir jetzt quasi als wöchentliche Rubrik einwerfen. Da wird ja wirklich immer alles Mögliche diskutiert und das ist ja auch gut so. So war es ja auch angedacht und gibt ja auch für uns Anreize, worüber wir dann in der nächsten Episode sprechen können oder konkretere Fragen rausnehmen können. Also schon mal nochmal vielen Dank dafür. Ist auch für uns eine sehr bereichernde Sache und für den Podcast allgemein. So war es ja auch gedacht. Und da haben ja auch Leute geschrieben, ja perfekt, der Podcast mit Ruben C. Punkt eine Stunde 40, unsere Carbon- und Laktatfolge irgendwie eine Stunde 20, hat jemand geschrieben, dann perfekt für meinen 3-Stunden-Lauf am Wochenende. Also das ist, ich kenne das ja auch von mir, aber sonst so mit Hörbüchern meistens auch, aber dann 3 Stunden Triathlon-Talk ist auch, ja.
Ah, da kommt gerade Neid auf bei mir.
Freut mich tatsächlich, wenn es Leute gibt, die das machen.
Ja. Ich bin auch heute gelaufen, ich bin auf 3 Kilometer gekommen. Und die Achillessehne hat nichts gesagt. Das fand ich richtig gut. Aber danach erstmal 2 Stunden nachschwitzen.
Ja. Akklimatisierung ist dann das nächste Thema, ne?
Genau. Ich bin dann anschließend ins Fitnessstudio dieses Hotels gegangen. Das ist genauso groß wie mein Zimmer. Das ist nämlich genau auf der gegenüberliegenden Seite. Allerdings 15 Grad kälter, runtergekühlt und bin da auf die Blackroll gegangen. Ja, es hat das Schwitzen nicht vermindert, ne? Das ist immer so, irgendwie, man kommt hier an und denkt, ach, so warm ist es jetzt doch irgendwie nicht. Und dann läufst du 1 Kilometer und dann denkst du nur, boah.
Ja, ich bin schon gespannt. So viel, wobei ein paar Tage sind es dann doch noch mit Jetlag und Hitzeanpassung, weil wir machen ja auch noch Sport am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du läufst auch beim Pathrun?
Wahrscheinlich nicht, nein. Also, wie gesagt, ich muss mich langsam wieder ans Laufen gewöhnen. Das hat eben gut geklappt. Aber ich habe entdeckt, es gibt noch einen weiteren Lauf am Samstag. Du kannst 2x laufen. Du kannst 2 Wettkämpfe laufen am Samstag.
Ja, ich bin ja schon angemeldet.
Du bist schon angemeldet. Ich habe es vorhin schon in unsere Teamgruppe gestellt. Du warst der Erste.
Genau. 5 Minuten später war meine Anmeldung raus.
Der Glow Run, das habe ich hier noch nie gesehen. Der Glow Run geht über 5 Kilometer, genauso wie der Path Run. Da gibt es ja den 5er und den 10er. Der ist vormittags. Der Glow Run ist abends im Dunkeln und man wird behangen mit lustigen Leuchtesticks. Und dann ist da Live-Musik und so weiter. Und der Streckenplan, ich glaube, es gab noch nie einen 5-Kilometer-Lauf mit so vielen Ecken und Kurven.
Ja, das ist gar nicht so schlimm. Ich hatte ja nämlich erst die Vermutung, dass es so wie diese Color Run-Serie in Deutschland ist. Kennst du das?
Ja.
Mit den Farben und dass es quasi gar nicht so, also dass es mehr um das Erlebnis geht und nicht um die sportliche Wertigkeit. Und dann habe ich die Beschreibung durchgeguckt und dann war ein Absatz in it to win it, Fragezeichen. Man kann auch auf Zeit laufen und die ersten 3 kriegen einen Preis. Da dachte ich so, okay, es geht doch um Sport, ich registriere mich. Und jetzt, dann Samstagmorgen, Hawaii-Zeit, 10 Kilometer, abends 5. Aber ich freue, also das ist, wird ja wahrscheinlich auch schon dunkel sein. Und dann mit den ganzen Leuchtsachen, da stelle ich mir schon witzig vor.
Siehst du ja nichts von.
Ja, mal sehen. Ich glaube, mal gucken. Auf jeden Fall war so mein Gedanke, sobald die Rennwoche beginnt, kann ich ja mehr oder weniger 1 bis 1,5 Wochen erstmal gar nicht trainieren.
Ja.
Dann kann ich am Samstag nochmal einen schönen Reiz setzen.
Ja. Ja, ach, das war abends mache ich auch mit. Es gibt nämlich eine im Dunkeln leuchtende Medaille und die will ich unbedingt haben.
Ja, sehr gut. 5 Kilometer kannst du ja auch als lockeren Dauerlauf durchmachen.
Ja, dann, das wird schon gehen.
Ja.
Morgen bekomme ich erstmal ein Leihrad und das wird dann auch nochmal ausgiebig getestet. Dummerweise
Leihrennrad oder einfach eins, womit du von A nach B kommst?
Nein, ein Leihrennrad. Entschuldigung.
Ja, sehr gut.
Du hörst, ich habe immer noch Husten. Das heißt, ich habe wieder Husten. Ich bin leicht angeschlagen in den Flieger gestiegen und gefühlt ab Frankfurt in einem Kühlschrank geflogen. Also an alle, die noch anreisen werden, zieht euch warm an. Ich habe allerdings von anderen gehört, die haben gesagt, oh, in unserem Flieger war es so heiß. Ja, also unser Flieger war ein Kühlschrank. Ja, boah, es war irgendwie grausam.
Ja, mal sehen. Ich bin vorbereitet. Ich habe deinen Ratschlag vernommen auf jeden Fall.
Das Schlimme war, dass wir dann in San Francisco eine so kurze Umsteigezeit hatten. Wir haben 2x irgendwo 1/2 Stunde warten müssen. Erst in Frankfurt, weil wir eine Außenposition hatten und ein Rollstuhlfahrer mit an Bord noch nicht war, sondern sollte. Und für den musste irgendeine Rampe organisiert werden. Und da hat der Frankfurter Flughafen eine halbe Stunde für gebraucht. Und dann hat der Pilot das alles wieder aufgeholt über Grönland. Und als wir in San Francisco gelandet sind, hat es eine halbe Stunde gedauert, bis wir am Gate waren, weil keins frei war. Ja, und dann war so der jegliche Puffer, den wir hatten in der Umsteigezeit, war aufgebraucht. Und dann kommst du also aus diesem Kühlschrank raus und hetzt durch. Du musst ja dann nochmal, du musst ja erst einreisen, dann musst du dein Gepäck durch den Zoll geben. Da habe ich's noch gehabt. Also ich habe es in den Flieger geschafft, um das vorwegzunehmen, mein Gepäck nicht. Und dann rennst du da durch und dann schwitzt du wieder und dann steigst du in den nächsten Kühlschrank und das hat mir den Rest gegeben.
Ja, glaube ich. Das ist ja auch immer so ein Risiko bei so langen Reisen und mehreren Flügen. Und für die Leute, die starten wollen, ist es ja noch viel, viel ärgerlicher, wenn die dann ankommen und irgendwie dann du gesundheitliche Probleme mitbringst.
Ja.
Also, ja.
Ja. Aber morgen ist das vergessen. Ich bin hier. Es ist auch gut so. Ich bin heute Morgen auch geschwommen. Ich habe die Kaffeebar gesucht, nicht gefunden. Und dann bin ich halt weiter geschwommen. Sind dann auch 2 Kilometer zustande gekommen. Ganz, ganz easy. Aber es waren super viele Fische da. Nur kleine, keine ganz großen. Noch nicht so viele Schwimmer. Ja, also in dem Moment ist man dann da. Ja, wenn man das erste Mal wieder seine Füße in den Pazifik hält. Kreuzfahrtschiff im Hintergrund, gestern war hier ein Riesenschiff, 4.500 Passagiere, das angeblich drittgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt und das größte, was hier je vor Kailua Kona vor Anker gegangen ist.
Ach krass, und du hast es live gesehen?
Das habe ich gesehen hier, ja. Die sehen ja immer so nah aus, ja, und dann gehst du ein paar Meter am Pier lang und siehst dann irgendwie auf einmal das Ganze aus anderen Relationen, anderen Winkeln und denkst, boah, das ist ja doch ganz schön weit. Man hat immer das Gefühl, ja, man müsste da mal rumschwimmen. Aber wenn so ein Ding 400 Meter lang ist und man das da hinten sieht, dann ist ja einmal rum sind schon 800 und dahin und zurück, nee, das wäre zu weit.
Nee, das stimmt, ja.
Ja, nee, das war auf jeden Fall schön heute Morgen. Da kam dann auch das zweite Kreuzfahrtschiff, nachdem das eine gestern weg war. Darum ist ja auch am Wochenende der Lauf- und der Schwimmwettkampf untereinander verschoben. Das, ja. Ja, also du hast dann ja 3 Wettkämpfe in 24 Stunden fast. Krass.
Wie gesagt, Trainingsreiz ist dann...
Ja, naja, aber ansonsten bin ich schon mal dabei, hier die ganze Infrastruktur und Logistik einzurichten. Unser Scooter ist schon wieder am Start. Das Auto holen wir am Mittwoch dann ab. Und hier stehen schon die ganzen Stative und Lichter und so für unser kleines Studio. Ja, und dann legen wir mal los. Ne?
Ja, ich freue mich. Der Terminkalender füllt sich auch. Die ganzen Interviews beispielsweise sind ja zum Großteil alle koordiniert. Das heißt, wir wissen quasi schon, was wir wann zu tun haben.
Ja.
Und freuen uns, glaube ich, alle drauf. Also
ja,
hoffentlich nehmen uns das die Leute jetzt nicht krumm, dass wir die ganze Zeit erzählen, wie toll es denn wahrscheinlich auf Hawaii ist, während sie jetzt in den Herbst reinrutschen in Deutschland. Aber sollen ja alle davon profitieren, indem wir möglichst schöne Inhalte auch produzieren, die alle so ein bisschen damit hinnehmen und so ein bisschen das Gefühl auch vermitteln.
Genau.
Wenn wir das nur ansatzweise schaffen, dann können wir, glaube ich, zufrieden sein.
Ja, ich glaube, das haben wir über die Jahre schon immer ganz gut hinbekommen, dass wir eben auch ein bisschen Hawaii-Flair und eben nicht nur Herzfrequenzen hier übermitteln. Und ja, da machen wir dieses Jahr so weiter, ja. Also ich bin immer wieder gerne hier. Für mich ist es jetzt das 22. Mal und das 19. Mal in Folge. Jedes Jahr im Oktober. Und es ist wirklich so, ich hatte im letzten Jahr auch das gleiche Zimmer hier. Ich bin hier reingekommen und es war ein Gefühl, als wenn ich gestern erst rausgegangen wäre. Ne? Es ist alles so vertraut. Man sieht auch so bekannte Gesichter. Also gestern Abend waren wir essen mit dem Team von Hannes Hawaii Tours. Und die Bedienung, die kannte ich. Der Typ, der hat vorher irgendwo anders gearbeitet. Ich weiß nicht woher, aber gesehen habe ich den schon mal. Das ist irgendwie so total lustig, ne? Und ja, es ist eigentlich alles beim Alten. Was die Triathleten wohl am meisten schockt, ist, der Kona Pool hat geschlossen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal kurz drüber berichtet hatten. Das ist nämlich seit März schon der Fall. Da ist ein Sandfilter kaputt. Und ich habe gedacht, das wäre eine Sache von 1-2 Wochen, den zu reparieren, weil wahrscheinlich irgendwelche Ersatzteile vom Festland kommen müssen oder so. Aber der ist immer noch geschlossen. Steht ein großes Schild dran, liebe Ironman-Athleten, wenn ihr trainieren wollt, ihr könnt entweder eine halbe Stunde nach Süden fahren, da gibt es den nächsten. Oder hier an der Palani Road gibt es ein Fitnessstudio, aber das kostet $60 die Woche.
Oder es so machen wie Lucy Charles Barclay und sich einen Endless Pool ins ja, Apartment stellen oder auf die Terrasse. Ich weiß nicht, wo sie untergebracht ist. Auf jeden Fall
krass.
Hat sie mit grandiosem Ausblick jetzt einen Endless-Pool da stehen.
Krass.
Und muss sich zum Schwimmen dann gar nicht mehr bewegen. Ich habe ja schon gesagt, es gab ja auf der Expo immer diesen Endless-Pool.
Ja.
Da war ja vielleicht die Überlegung, da können sich die Profis dann ja abwechseln. Dann können die sich immer für eine Dreiviertelstunde, gibt es dann so ein ja, so ein Zeitplan und dann kommen die Profis nacheinander weg. Kommt da so eine Schlange aus Jan Frodeno, Patrick Lange, Sebastian Kienle, alle warten darauf, dass sie eine Dreiviertelstunde im Endless Pool schwimmen können. Nein, aber Lucy Charles Barclay tatsächlich, ja, wahrscheinlich das im Vorfeld irgendwie gesagt bekommen oder gewusst und sich dann einen Endless Pool organisiert, der jetzt auf der Terrasse steht. Das kann man bei ihr auch auf dem Instagram-Account sehen.
Krass.
Und ja, mit grandiosem Ausblick. Also ich glaube, zur Seite atmen war noch nie so schön wie momentan bei ihr. Es ist,
Will die jetzt den Overall-Schwimmrekord von Jan Sibbersen knacken, oder?
Ja, das hat ja Josh Amberger angekündigt.
Das hat er angekündigt, ja. Das freut den Jan auch gar nicht.
Ja, das glaube ich. Ja, was sich so ein bisschen daraus ergeben könnte, das kann ich an der Stelle jetzt einmal noch ankündigen. Ab heute, wahrscheinlich deutscher Zeit, nachmittags, abends, ist die große Favoritengalerie online. Ich habe 25 Profis, erstmal im Männerfeld, die Frauen kommen dann morgen, unter die Lupe genommen. Und ja, am Ende ist es sehr viel Text geworden, aber zu jedem so ein bisschen die Chancen herausgestellt, den Saisonverlauf, die Stärken und Schwächen, die Historie auch, bei jedem, der wievielte Hawaii-Start es ist, und so ein bisschen ja, in die Glaskugel geschaut. Also 25 Favoriten im Check und genau, glaube ich, dann so wirklich zu den Charakteren, alles, was man für den 12. Oktober dann wissen muss. Ja, eine von in den letzten zwei Jahren auch immer der bestgeklicktesten Galerien. Und ja, glaube ich, so ein bisschen was, wo man sich dann auch reinfuchsen kann und auch ein bisschen mehr Zeit als 5 Minuten mit verbringen kann, weil das dann am Ende doch relativ viel zu lesen ist.
Ja, du hast auch mehr als 5 Minuten da reingesteckt, ja. Also ich habe das ja schon den einen oder anderen Blick habe ich ja erhaschen dürfen da drauf. Da steckt wirklich Arbeit drin, ne?
Ja, das war die vergangenen Jahre auch so. Ich habe aber immer gesagt, auch wenn es viel Arbeit ist, ist es eine der schönsten Aufgaben, die ich immer habe, weil mir das ja auch wirklich Spaß macht. Also bei jedem dann nochmal so zu gucken, wie waren die Ergebnisse dieses Jahr, wie waren so die Hawaii-Resultate der vergangenen Jahre, wo liegen die Stärken und Schwächen, was könnte das für den Rennverlauf bedeuten, das macht mir auch einfach viel Spaß. Und
ja.
Dementsprechend, wer was damit anfangen kann, es sind jetzt mit allen 25 Athleten 60.000 Zeichen geworden. Wir denken ja immer in Zeichen in der Redaktion. Also es ist schon relativ viel, aber wie gesagt, hat mir auch viel Freude bereitet. Und ja, ich hoffe, dass das dann auch wieder so gut angenommen wird. Wie gesagt, ab heute dann online, morgen die Frauen. Genau,
zumal,
und dann weiß man, glaube ich, ziemlich viel über die Leute.
Ja, zumal das ja auch ein ganz neuer Konsumgenuss sein wird. Man kann sich also durchswipen durch die 25 Athleten. Wir haben ja letzte Woche schon erwähnt, es hat dann doch noch 1,5 Tage länger gedauert als geplant, bis die Seite online war, aber die neue Trimac ist online, trimac.de, mit ja, vor allen Dingen bei der Bildergalerie ein paar Verbesserungen in der Usability und auch sonst, glaube ich, eine ganze Menge netter Geschichten, die man auf der alten Seite nicht gehabt hat. Und ja, da sind wir noch lange nicht mit fertig. Also wir haben da noch das eine oder andere vor, auch noch hier auf Hawaii. Lasst euch da überraschen.
Ja, genau. Also erstmal bin ich da auch froh, dass es alles geklappt hat. Und ja, dass wir auch so eine schöne Lösung für uns und vor allem auch für die User gefunden haben, sowas einzubinden. Denn das ist, glaube ich, für alle Beteiligten jetzt wirklich besser als vorher.
Ja, das denke ich auch. Ja, wie waren wir da hingekommen? Über den geschlossenen Kona-Pool,
genau.
was auch geschlossen hat und das erwähne ich auch nur, weil es auch wieder mit Sport, mit Laufen zu tun hat. Baba Gumps gibt es nicht mehr. Man kann sich nicht mehr in die Schuhe von Forrest Gump setzen auf die Bank. Das hat geschlossen.
Wie kam es dazu, weißt du das?
Nee, das ist wohl schon seit dem Jahreswechsel zu und kommt was Neues rein. Kai macht
ein
Restaurant auf, wer auch immer Kai ist. Ansonsten, ja, ist hier das übliche Kommen und Gehen. Im ehemaligen Lava Java hängen die Jalousien runter. Das neue Lava Java ist ja viel schicker und viel schöner geworden. Der Beachvolleyballplatz daneben ist gerade frisch renoviert. Was aber, Entschuldigung, vor allem auffällt dieses Jahr auf Hawaii ist, dass sehr viele Autos und Motorräder und Scooter hier rumfahren mit riesigen Flaggen. Und wenn man sich das genau anschaut, dann weiß man, das eine ist die hawaiianische Staatsflagge. Aber wenn man dann nochmal genauer hinschaut, merkt man, irgendwas stimmt da nicht. Die ist nämlich in der Regel auf dem Kopf aufgehängt. Falsch rum. Die hawaiianische Flagge hat nämlich ein Union Jack integriert, so im oberen Viertel. Und das ist jetzt zum unteren Viertel geworden. Irgendwie, ich habe das kurz recherchiert eben, um damit die Freundschaft zu Großbritannien auszudrücken. Was weiß ich, James Cook und so weiter. Ob das damit zu tun hat, nehme ich mal an. Mhm. Aber indem man die Flagge nun falsch rum aufhängt, setzt man ein Protestzeichen. Und das tun hier sehr, sehr viele. Und der Hintergrund ist, da haben wir auch schon drüber berichtet hier im Podcast, der Streit um den Mauna Kea.
Ah, okay.
Ja, die Straße ist weiterhin geschlossen, ist blockiert von Einheimischen. Und man sieht hier wirklich überall in der ganzen Stadt, dass das Thema polarisiert. Also nochmal kurz ausgeholt, der Mauna Kea ist der heilige Berg der Einheimischen, der Hawaiianer. Und da oben stehen schon, ich glaube, 12 riesige Teleskope. Und es soll jetzt ein großes, richtig großes Teleskop noch dazu gebaut werden. Das TMT, 30-Meter-Teleskop. Und ja, weil es der heilige Berg ist, sagen die Hawaiianer, jetzt ist Schluss. Und wir wollen das nicht. Ja, und der Protest dagegen, der ist hier eben überall sichtbar. Hier werden meistens zwei Flaggen gehisst, einmal die hawaiianische Staatsflagge auf dem Kopf und die Flagge des alten hawaiianischen Königreichs, was es bis Ende des 19. Jahrhunderts gab, King Kamehameha und so weiter, ja, alles oft gehört in Triathlon-Kreisen. Und ich weiß nicht, ob das so ein kleiner Funken einer Unabhängigkeitsbewegung ist oder so. Die USA haben ja Hawaii. Jetzt sehe ich wieder ein Auto da. Ich kann ja hier direkt auf den Ali-Drive gucken. Und da fährt im Dunkeln ein Auto mit einer riesigen Flagge hinten dran.
Ach, krass.
Seit 1959 ist Hawaii ja Bundesstaat der USA. Ob die Leute selbst das nicht wollen, aber es ist zumindest ein Protest gegen die Leute, die den Hawaiianern hier irgendwas aufdrücken. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob das auch Auswirkungen auf das Rennen haben wird, ob man irgendwo Proteste sehen wird, ja, ob am Ende nicht nur die Straße zum Mauna Kea gesperrt wird, sondern der Queen Kei Highway. Keine Ahnung. Es sind zumindest nicht wenige, die hier Farbe bekennen. Aber man sieht auch, und das ist dann der Unterschied, also man sieht hier, wenn man den Ali Drive, ich bin heute mal runtergefahren, entlang fährt, da sieht man andauernd diese Fahnen an Autos, an Häusern. Auch Schilder irgendwie an den Straßen, no TNT, aber wenn man hier dann in Downtown ist, da sieht man manchmal in Fenstern von Geschäftshäusern TMT Yes. Ja, also das meinte ich eben damit, es polarisiert durchaus. Mhm. Die Betreiber der Observatorien sagen auch, wir stecken hier so viel Geld in die Bildung, ihr habt doch auch was davon, also es ist ein heißes Hin und Her und ich habe damit persönlich Berührung bekommen, weil ich heute, du kennst meine zweite Leidenschaft neben Triathlon, ich habe mein NASA-T-Shirt heute angehabt, völlig unbedarft und ich bin darauf angesprochen worden von einer einheimischen Frau, die das aber gut fand, dass ich das trage.
Was hat sich dann für ein Gespräch entwickelt?
Also das war relativ kurz auf dem Supermarkt Parkplatz und die sagte, oh NASA, we like it.
Ah, okay.
Ja, also ja. Ich nehme an, das hatte den Zusammenhang, dass da oben ja auch die NASA aktiv ist, auch mit Funkstationen und so weiter. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also für alle Touristen, die dieses Jahr nach Hawaii kommen und hier was sehen wollen, der Mauna Kea ist gesperrt. Das Waipio Valley ist auch gesperrt, das ist so ein Tal, das ist ziemlich weit weg von hier, hinter Hilo. Da lassen die Einheimischen wohl auch keinen rein. Ist auch so ein kultureller Ort. Und aktive Lava gibt es auch nicht zu sehen. Also zumindest heute nicht. Kann sich jederzeit ändern. Aber ja, man muss sich andere Highlights suchen. Hier gibt es ja noch ein großes Meer rundherum, wo man viele Dinge machen kann. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Kreuzfahrttouristen heute hingefahren wurden. Und gestern. Ja, also es wird auch ohne Vulkan, ob mit Observatorien drauf oder mit Lava drunter, wird es hier nicht langweilig.
Ja, das auf jeden Fall nicht. Schade ist es ja trotzdem. also gerade für alle, die zum ersten Mal da sind und eventuell ja auch zum einzigen Mal, die das noch nicht gesehen haben und dann noch nicht auf dem Manua Care waren, das ist natürlich blöd, dass es ausgerechnet in dem Jahr für die Leute dann jetzt nicht die Möglichkeit gibt.
Ja, ja. So mit dem einzigen Mal fällt mir gerade eine Geschichte ein. Ich saß im Flieger neben einem anderen Frank, der auch Arzt ist, ein paar Semester älter als ich, aus dem Ruhrgebiet, und der erzählte mir seine Geschichte. Der ist im letzten Jahr, hat er sich qualifiziert, war hier und ist 2 Tage vor dem Rennen vom LKW überfahren worden. Ja, und hatte ziemlich viel Hautverletzungen und konnte dann eben nicht starten. Und der hat es dieses Jahr wieder gepackt und hat gesagt, ich will das Ding aber nochmal zu Ende bringen hier. Der ist wieder dabei.
Ach krass, ja. Hat so ein bisschen Parallelen zu den beiden Unfällen aus 2017.
Tim Don.
Ja, ja. Tim Don vorm Rennen oder 3 Tage vorm Rennen, Matt Russell im Rennen.
Ja.
Ja, das ist auch, wer schon mal auf dem Queen K gefahren ist, weiß auch, wie sowas zustande kommen kann. Das ist nicht ganz ungefährlich.
Ja. Stichwort Matt Russell.
Stichwort Matt Russell. Ja, genau. Dann kommen wir mal zum vergangenen Wochenende, denn es war immer noch ja viel los, auch teilweise für die Leute, die in 2 Wochen auf Hawaii starten.
Ja, ja, krass, ne? Hm.
Und tatsächlich auch auf verschiedenen Distanzen. Also man weiß ja so ein bisschen, es ist eine bewährte Methode, vielleicht 2 Wochen vor einer langen Distanz noch eine Mitteldistanz zu machen. Also das ist ja gar nicht so ungewöhnlich, und ja, für die Profis, da haben die ja auch nicht lange dran zu knabbern. Also das lässt sich ja ziemlich gut verkraften. Das haben einige gemacht.
Ja.
Das, wie gesagt, ist sehr schlüssig. Was allerdings nicht so schlüssig ist, ist 2 Wochen vor Hawaii noch eine Langdistanz zu machen.
Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass
genau.
Das 3 oder 4 Wochen schon, da kam schon die Frage auf, warum macht man das? Aber 2 Wochen ist dann doch, ja, krass.
Ja, also es gibt immer noch jemanden, der ihm die Krone aufsetzt. Also 4 Wochen vorher Ironman Wales, Joe Skipper, der disqualifiziert wurde und trotzdem durchgezogen hat, auch den kompletten Marathon, hauptsächlich mit der Begründung, einfach weil es so gut lief. und da haben sich schon viele gefragt, okay, lässt man da nicht zu viele Körner, gerade wenn es halt um nichts mehr geht. Ne? Also wir haben das ja diskutiert. Dann eine Woche später, 3 Wochen vor Hawaii, kam Cameron Wolf. Und hat richtig einen abgeliefert, sich dann auch fürs nächste Jahr qualifiziert, aber der will ja in erster Linie auf Hawaii performen. Da waren ja riesige Diskussionen, hat der sich damit jetzt auch die entscheidenden Körner für die letzten 1-2 Rennstunden geraubt? Ja, und jetzt 2 Wochen vor Hawaii macht Matt Russell, 6. aus dem Vorjahr, noch den Ironman Chattanooga, ist 2. geworden, hat sich dementsprechend nicht mal qualifiziert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sein Hauptmotiv war. Kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen, weil Matt Russell ist einfach offensichtlich so jemand, der durch die Vielstarts von Cameron Wolf aus dem letzten Jahr ein bisschen untergegangen ist. Also Matt Russell hat dieses Jahr den Ironman in Frankfurt gemacht, hat da auch seinen Slot sich gesichert mit Platz 6. Und ist eine Woche später schon in Rot gestartet. Also 2 Langdistanzen in 7 Tagen, ist in Rot 10. geworden. War ja sicherlich auch ihm klar, dass er dann da nicht irgendwie um die Top 5 oder das Podium mit Schwimmen, Radfahren und Laufen kann, wenn er eine Woche vorher in Frankfurt schon alles gibt, um die Quali zu holen. Ja, dann, wie gesagt, 2 Langdistanzen in 7 Tagen. 3 oder 4 Wochen später, bin ich mir gerade nicht sicher, hat er dann den Ironman Lake Placid gemacht und gewonnen. Das heißt, der hatte zu dem Zeitpunkt schon 3 Langdistanzen vor Hawaii dieses Jahr und ja, jetzt 2 Wochen vorher noch den Ironman Chattanooga gemacht. Also das ist wirklich, das erschließt sich mir wirklich überhaupt nicht. Also ich weiß wirklich nicht, mit welchem Motiv man sowas macht, weil das kann der Performance auf Hawaii nicht förderlich sein.
Nee, also irgendwann ist eine Grenze überschritten.
Einfach hauptsächlich auch durch die Laufkilometer. Also dann 2 Wochen vorher noch einen Marathon zu laufen, war vor allem, weil die Strecke ziemlich anspruchsvoll ist. Also bei den Profis und ich glaube auch insgesamt, wobei ich jetzt nicht durch alle Age-Grouper-Listen durchgeguckt habe, aber das ist ja sehr unwahrscheinlich. Niemand ist unter 3 Stunden gelaufen, weil es echt ein schwieriger Kurs ist. Und Matt Russell 3 Stunden 6, der Gewinner Sam Long auch 3 Stunden 6. Und ja, wie gesagt, für Matt Russell dann nicht mal in Anführungszeichen der Slot fürs nächste Jahr. Den hat sich Sam Long gesichert. Das ist ein erst 23-jähriger US-Amerikaner, der ja jetzt dann nächstes Jahr seinen ersten Hawaii-Start vor der Brust hat. und für den das absolut das größte Highlight seiner bisherigen und ja jungen Karriere war.
Ja.
Und von dem man auch sicherlich in den nächsten Jahren einiges hören wird. Also sehr starker Radfahrer, schon mit seinen 23 Jahren. Und ja, das bisher beste Rennen und der größte Sieg seiner Karriere. 9,5 Minuten vor Matt Russell, das ist schon eine Ansage.
Nicht schlecht.
Man ja, kann, bei den Männern.
Man kann auch mit 22 in Ironman Hawaii gewinnen. Ich habe gerade eine Aufstellung gemacht, auch
ja, genau.
Auf der Website. Zwischen 22 und 38 Jahren alt waren die bisherigen Hawaii-Sieger. Wobei die ganz jungen, das sieht man auch in der Grafik ganz gut, die ganz jungen Sieger waren eher so in den ersten Jahren am Start. Ich glaube, mit zunehmender Entwicklung des Rennens waren es dann doch auch eher die erfahrenen Athleten, die das Rennen gewonnen haben. Und wie gesagt, die ältesten Sieger bisher, 38 Jahre, Natascha Bartmann bei ihrem letzten Sieg und Craig Alexander bei seinem letzten Sieg.
Genau, und ein Sieg von Jan Frodeno, der auch mittlerweile 38 ist, würde bedeuten, er ist der zweitälteste, weil Craig Alexander wäre dann zu dem Zeitpunkt 23 Tage älter gewesen.
Ah,
ich glaube,
ja, okay.
Ich glaube, es waren 23.
Ja.
Aber so um den Dreh, also irgendwie drei Wochen. Also knappe Geschichte.
Ja.
Das heißt, wenn Jan Frodeno auch diesen Rekord wollen würde, müsste er nächstes Jahr nochmal antreten, auf jeden Fall.
Boah, das wäre doch eine Motivation. Ja. Würde uns ja freuen.
Ja, genau.
Ja.
Um das noch komplett zu machen, Nicholas Chase auf Platz 3 bei den Männern, komplett US-amerikanisches Podium, beziehungsweise die ersten 9 Athleten kamen aus den USA. Bei den Frauen Angela Naith aus Kanada gewonnen mit einer Endzeit von 9 Stunden 18:45. Wie gesagt, schwieriger Kurs, Chattanooga. Und ja, Slot gesichert fürs nächste Jahr. Sie hat dieses Jahr Hawaii verpasst. Auf Platz 2 Lisa Roberts aus den USA, Platz 3 Lenny Ramsey aus den Niederlanden. Und ja, genau, das zu dem Rennen, zu
ja.
der Langdistanz. Wir sind da mit Matt Russell drauf gekommen. Vielleicht einmal einen Minischritt zurück. Welche Profis hast du denn jetzt schon gesehen in der Zeit auf Hawaii?
Ich wollte das gerade als Anlass nehmen, nochmal einen Nachtrag zur letzten Ausgabe der letzten Woche zu machen. Da haben wir drüber spekuliert, ob es schon mal ein gesamtdeutsches Podium gab, wie jetzt in Italien. Und das gab es schon dreimal in 2 Rennen. Das hat uns nämlich der Thorsten Radde, der Mann für die Triathlon-Statistiken schlechthin, geschrieben. Der hat uns aufgeklärt, in Frankfurt 2007 gab es einen Doppel-Dreifach-Sieg. Timo Bracht, Michael Göhner und Frank Wittrisal bei den Männern und Nicole Leder Frau Steinbecher, wie heißt sie denn noch? Entschuldigung. Andrea Steinbecher und Nina Eggert bei den Frauen. Das waren die beiden, das war der einzige Ironman bisher in der Geschichte mit 6 Deutschen auf dem Podium. Und es gab nochmal ein deutsches Damenpodium in Wales 2011. Liepold, Ippach und Schirsch.
Genau. Ich glaube, damals dann noch unter anderem Namen, ne?
Möller hieß er. Möller, Beranek und
genau.
Imke Schirsch hieß damals Imke Schirsch. Genau.
Ja, genau. Welche Profis hast du schon gesehen?
Ich habe Lukas Krämer, der war mit mir im Flieger. Ich glaube auch mit Gepäck angekommen, zumindest mit seinem Fahrrad. Und heute Morgen habe ich Jan van Berkel gesehen. Der kam aus dem Wasser raus, als ich gerade reingegangen bin. Und ansonsten ist es ja leider so, ich bin auch angesprochen worden heute auf der Straße, wo sieht man denn die Profis? Und da muss man ja leider sagen, das ist gar nicht so einfach. Das war früher schon mal mehr. Die verstecken sich ja ziemlich. Also ich glaube, der ein oder andere Profi geht genau einmal noch, wenn es richtig voll ist, morgens auf die Originalschwimmstrecke. Und die meiden das Gedränge, ja. Das ist anders als früher, das sind Superstars, da will jeder ein Selfie machen und die kommen da einfach nicht weg und von daher.
Wobei ich letztes Jahr den Eindruck hatte, ich war ja letztes Jahr zum ersten Mal da, von daher, du kannst da auch echt von der Entwicklung und aus der Erfahrung sprechen. Aber als wir angekommen sind, im letzten Jahr war ja Sebastian Kienle beispielsweise noch bei Lubosch Bielek. Da ist Lubosch dann mit dem Stand-Up-Paddle vorgefahren.
Klassiker, das
und,
macht er immer, ja.
Ja, genau. Und hinterher geschwommen dann Sebastian Kienle, Maurice Clavel, Ronny Schildknecht. Also die waren dann auch da ganz normal morgens am Pier. Und ich fand, auf dem Ali-Drive hat man wirklich, ja, quasi eigentlich fast alle Profis, die ansatzweise irgendwie an den Strecken untergebracht waren und dementsprechend auch am Ali Drive irgendwo laufen sehen. Aber der Vorteil da ist natürlich auch, jeder hat Verständnis dafür, wenn sie beim Laufen nicht anhalten, um irgendwie ein Foto zu machen. Mhm. Da traut sie dann auch keiner anzusprechen. Da sieht man sie dann mal, aber dann sind sie auch schnell wieder weg.
Genau.
Aber also für meine Verhältnisse fand ich, habe ich relativ viele Profis noch gesehen, weil die haben natürlich auch ein Interesse daran, möglichst viel auf den Wettkampfstrecken zu machen.
Der Unterschied ist, du bist ja selber immer dann pro Woche 100 Kilometer auf dem Ali Drive unterwegs zu Fuß. Du hast einfach eine höhere Chance, die zu treffen.
Ja, das stimmt natürlich, klar.
Also dieser Ali Drive, das muss man nochmal erklären. Ja, das ist eben eine Küstenstraße, beginnt am Pier vorne, wo der Ali Drive dann in die Palani Road übergeht. Und das geht dann so, ja, rund 10 Kilometer Richtung Süden, am Meer lang. Am Meer lang heißt nicht auf Meereshöhe. Es geht also stetig auf und ab, wie wir alle wissen, wie du auch wieder beim Pathrun dann erfahren wirst. Und das hat es ganz schön in sich teilweise.
Ja.
Und da siehst du alles, was Sport macht. Da siehst du Läufer, da siehst du Walker, da siehst du Leute, die ihr Surfbrett über die Straße schleppen. Da siehst du Skateboardfahrer, eine Menge Autos. Und da ist also ständig was los, ja. Und das ist so faszinierend. Das ist natürlich jetzt ein Phänomen dieser zwei Wochen. Also ich bin vorhin im Dunkeln laufen gegangen, weil ich mich da noch so ein bisschen deplatziert fühle. Wenn ich hier so rumgucke, dann denke ich immer, ja, der Hauptunterschied zwischen denen, die sich qualifiziert haben und mir, der es irgendwann mal vorhat, ist, die wiegen alle deutlich weniger. Die sind alle deutlich definierter. Also man merkt schon, das ist hier irgendwo der Nabel der Ausdauersportwelt und es ist tatsächlich eine Nabelschau. Also man läuft hier oben ohne, zumindest als Mann. Das lasse ich lieber.
Ja, mach ich auch nicht. Zumindest bei lockeren Läufen darf man das nicht machen, weil das ist nicht schnell genug dann. bei Intervallen bringt es dir noch was, weil du ein bisschen, weil man dann selbst noch ein bisschen mehr Luftzug vielleicht abbekommt, direkten Luftzug.
Ja.
Und da sieht man sportlicher aus, ganz egal wie anstrengend das dann wirklich für einen ist, aber das Tempo gibt es dann noch her. Ansonsten mache ich das auch nicht. Aber das ist mir dann zu sehr in der Öffentlichkeit. So auf der Bahn, wo niemand da ist oder drei, vier Leute, ist es noch was anderes, aber ja.
Aber man kann hier einfach auch mal eine Stunde sitzen und gucken, ne? Also das ist echt am besten irgendwo hier vorne direkt in Downtown mit einem Kaffee in der Hand einfach mal gucken, wer da so vorbeikommt, ne?
Ja, dann ist das ist ja immer auch die höchste Wahrscheinlichkeit, um bekannte Gesichter zu sehen. Einfach mal an einem Fleck warten und schauen, wer vorbeikommt. Wenn man ständig in Bewegung ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch dauerhaft jemanden verpasst.
Genau.
Nee, genau. Aber worauf ich natürlich hinaus wollte, oder was heißt natürlich, aber worauf ich hinaus wollte, mit der Frage, welche Profis du gesehen hast. Es gibt nämlich Profis, die du auf jeden Fall nicht gesehen hast, die Hawaii-Quali nicht geschafft haben in diesem Jahr. Wir haben ja mit ganz viel Vorlauf spekuliert, was bedeutet das neue Quali-System, das Slot-System, wen erwischt es dann, wer schafft es nicht. Jetzt können wir es ja auch final, oder wissen wir es ja auch final, Athleten, die dadurch ja so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, von denen man gedacht hätte, also natürlich meine ich damit Athleten, die sonst auf Hawaii starten würden normalerweise oder schon gestartet sind.
Es gibt ja noch eine weitere Kategorie, Athleten, die sich qualifiziert haben, aber den Slot nicht genommen haben, auch im Profibereich. Stichwort Julia Geier.
Ja, genau. Dazu kommen wir auch noch gleich. Ansonsten, wer mir jetzt erstmal so eingefallen ist, also an alle, wenn ich jemanden irgendwie vergessen habe, dann macht mich gerne darauf aufmerksam oder kommentiert das. Eingefallen sind mir erstmal Tim Don. Der das ja in Südafrika, da kam die Frage auch letztens in der Gruppe, der es in Südafrika probiert hat, es nicht geschafft hat, sich zu qualifizieren und es dabei belassen hat bei einem Langdistanzversuch und dann ja jetzt in Italien versucht hat, sich frühzeitig zu qualifizieren, aber dann rausgehen musste auf dem Rad, glaube ich auch, weil er irgendwie gecrashed ist oder so, aber nichts, zum Glück nichts Ernsthaftes passiert. Brent McMahon, der Kanadier, der jetzt am vergangenen Wochenende beim 70.3 Cozumel auch gestartet ist, der das Rennen auch auf dem Rad schon mal angeführt hat. Vor zwei Jahren war es, glaube ich, jemand, der mittlerweile schon viermal oder fünfmal unter der 8-Stunden-Marke war, also auch extrem starker Athlet. Nick Kestelein, der Trainingskollege von Jan Frodeno. der sicherlich unter normalen Umständen auch auf jeden Fall nach Hawaii gehört, der aber Verletzungsprobleme hatte und es dann auch zeitlich nicht geschafft hat, noch ein Quali-Rennen zu machen, beziehungsweise sich dann auch zu qualifizieren. Der steht allerdings jetzt fürs Wochenende auf der Startliste und hat offensichtlich vor, das frühzeitig für 2020 zu lösen. Da kommen wir dann gleich noch zu. Und Tyler Butterfield, der das Rennen beim Ironman 73 Cozumel am vergangenen Wochenende gewonnen hat. Und ja, auch nicht auf Hawaii ist dieses Jahr. Dann bei den Frauen ist mir eigentlich hauptsächlich, nur weil wir so oft auch drüber gesprochen haben, Anja Ippach eingefallen. Ja. Die es ja oft genug probiert hat, es leider nicht geschafft hat. Ja, aber auf Hawaii ja auch schon Vierte war. Dementsprechend steht, glaube ich, außer Frage, dass sie dahin gehört. Ja, die dann auch nach mehreren Versuchen ja, es nicht geschafft hat, wo man natürlich sagen könnte, mehrere mittelmäßige Versuche hätten halt damals bei einem Punktesystem vielleicht dazu geführt, dass man es noch schaffen könnte. Mhm. Jetzt ist es halt anders. Jetzt braucht man den einen Tag, jetzt braucht man die eine gute Leistung. Und ja, da reicht es halt dann nicht mehr, Vierte, Fünfte, Sechste zu werden.
Ja, tragisch genau. Das, ne?
Ja, total. Also das sind die Athleten, die mir jetzt so eingefallen sind. Also die ganz großen Namen sind schon dabei. Also sagen wir mal irgendwie wirklich die Siegkandidaten oder die Podiumskandidaten. Da hat es ja jetzt niemanden irgendwie erwischt, sage ich mal. Aber ja, trotzdem, das sind sicherlich sonst Athleten, die man auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt hätte. Auch teilweise für Top-10-Platzierung.
Mhm.
Und dann gibt es noch den Fall Kyle Buckingham. Der ist nämlich qualifiziert und hat kein US-Visum bekommen und muss deshalb auf seinen Start verzichten. Das ist natürlich besonders bitter, gerade wenn du Profi-Triathlet bist und das dein Job ist und das quasi das wichtigste Rennen und der wichtigste Arbeitstag des Jahres ist. Und du alles darauf ausgerichtet hast, dafür trainiert hast, den Slot hast, alles, die Vorbereitung laufen und dir wird dann quasi erst ein paar Wochen vorher, also es gab wohl schon Probleme, so wie ich es gesehen habe, 2-3 Monate davor. Da war es aber nicht ganz klar und es war alles noch ein Prozess. Und jetzt wurde vor, glaube ich, 1,5 Wochen ihm final mitgeteilt, okay, du darfst nicht einreisen, was dann gleichbedeutend damit war, dass sein Hawaii-Startplatz verfällt.
Krass. Das muss ja irgendwie eine Vorgeschichte haben.
Ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, der ist ja Südafrikaner. Da scheinen wohl mehrere Südafrikaner irgendwie Probleme gehabt zu haben. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Oder ich weiß nicht, woran es jetzt in dem Fall auch lag. Auf jeden Fall hat Kyle Buckingham sich dann dazu entschieden, den Ironman Italy und den Ironman Barcelona am kommenden Wochenende jetzt am Sonntag zu machen. Und ja, also das ist wirklich ziemlich bitter.
Das ist bitter. Hm.
Ja, genau. Ja, das zu diesem Thema, wer hat Hawaii verpasst bei den Profis. Und ansonsten haben wir ja noch was offen von der Kategorie Hawaii-Starter, die jetzt so ein bisschen ihre Generalproben über die Mitteldistanz absolviert haben am vergangenen Wochenende.
Ja, da war einiges los.
Genau, allen voran würde ich mal sagen Ironman 73 Augusta in den USA. Ja, einmal mit Lionel Sanders, der quasi das... Ja, die erste große Mitteldistanz damit dieses Jahr gemacht hat, war ja lang verletzt, hat dann als erstes Rennen überhaupt einen kleinen lokalen Triathlon gemacht bei ihm um die Ecke, so ein bisschen als Trainingseinheit eine Woche vorm Ironman Mont Tremblant. Den hat er ja dann eine Woche später auf Platz 2 gefinisht, sich am letztmöglichen Wochenende noch den Hawaii-Slot geholt und ja, jetzt nach dem Trainingsblock in Arizona die Hawaii-Generalprobe über die Mitteldistanz, ja, gewonnen, ziemlich solide, so wie es erstmal nach den Splits aussieht. Er selbst hat sich danach, hat auch ein YouTube-Video veröffentlicht mit seinen Gedanken, einmal auch vor dem Rennen und auch nach dem Rennen, hat sich ziemlich zufrieden gegeben, wenn man so auf die Statistik schaut. Nach dem Schwimmen hatte Lionel Sanders 2 Minuten Rückstand auf die Spitze, wo unter anderem Nils Frommholt dabei war. Also das ist für ihn, denke ich, auch schon solide, weil Nils Frommholt ist schon ein starker Schwimmer, der eigentlich auch immer bei den großen Rennen die Spitzengruppe erwischt. So jemand wie Bradley Wye ist auch dabei gewesen beim Schwimmen. Also damit kann Lionel Sanders, glaube ich, ganz gut leben. Dann auf dem Rad, schnellste Radzeit des Tages und auf die Führenden aufgefahren. Sprich, das waren Bradley Wye und Nils Frommholt. Dann so ein bisschen taktisch wahrscheinlich entschieden, nicht vorbeizufahren und alle Körner zu verpulvern auf dem Rad, sondern ist dann mitgefahren, hat sie so bei Kilometer 60 erwischt auf dem Rad und ja, mitgefahren bis T2. Und dann war es eine Laufentscheidung. Und dann sind sie erstmal zu dritt alle los. Und am Ende war es dann Lionel Sanders, der bei auch ziemlich warmen Bedingungen den schnellsten Halbmarathon gelaufen ist. 1:12:30. Nils Frommhold nach ein paar Kilometern mit den anderen beiden abgefallen und dann nach 10 Kilometern bei der Hitze auch ziemlich eingegangen. Dementsprechend 1 Minute 43 hinter Lionel Sanders Bradley Wise, der auch ein ziemlich gutes Rennen bei der 73-WM in Nizza hatte. Und ja, auf Platz 3 dann doch relativ überraschend noch André Lopez, der ist 27. in Nizza geworden bei der 73-WM, noch ein sehr junger Athlet aus Brasilien. Ja, und Nils Frommhold wurde tatsächlich dann auch noch kurz vor Schluss oder auf der zweiten Hälfte beim Laufen von Landsmann Marc Duelsen überholt. Also Marc Duelsen auf Platz 4, Nils Frommhold auf Platz 5, beide Hawaii-Starter, beide haben zusammen in Amerika ihre unmittelbare Hawaii-Vorbereitungen gemacht, also quasi Trainingskollegen, die ihre Hawaii-Generalprobe da zusammen im gleichen Wettkampf, weil es einfach naheliegend war und mehr oder weniger um die Ecke absolviert haben. Ja, also was kann man so ein bisschen daraus schließen? Ich würde sagen, Lionel Sanders ist fit. Sicherlich, so wie er selbst auch sagt, nicht in der besten Verfassung, in der er jemals war, aber kann mit dem Saisonverlauf und der Verletzung sicherlich damit zufrieden sein, dass er mit der Fitness noch nach Hawaii kommen kann. Also, dass er überhaupt den Slot bekommen hat und dass er mittlerweile auch wieder in der Verfassung ist, dass er um eine, ich würde mal sagen, je nach Rennverlauf, aber um eine Top-5-Platzierung kann er wahrscheinlich sogar mitmischen. Also, da wäre ich mir sicher. Wenn er beim Schwimmen das Rennen nicht schon verliert, dann sehe ich da kein Problem mit der Leistungsfähigkeit und der Einstellung, warum er das nicht schaffen sollte. Und vielleicht ist ja danach jetzt auch der Wille bei ihm umso größer und die Dankbarkeit, überhaupt wieder Rennen machen zu können, dass es dann ja für viele mit der Vorgeschichte dann doch noch so ein bisschen für eine Überraschung reicht.
Ja, hört sich doch. Ich meine, im letzten Jahr ist er mit unter großem Druck hier gestartet. Jeder hat seinen Sieg irgendwo mit in Erwägung gezogen. Vielleicht ist es ja eine gute Voraussetzung für ihn, wenn man jetzt ihn gar nicht so auf der Rechnung hat und er kann da deutlich relaxter rangehen. Ich glaube, im letzten Jahr waren es war natürlich dieser Faktor Ernährung, er war viel zu abgemagert, hat er selber gesagt, das war irgendwie ein Fehlgriff, das war sicher ein Faktor, aber ich glaube, dieser Druck war auch immens groß und diese Erwartungshaltung ihm gegenüber. Vielleicht kommt er dieses Jahr besser mit klar.
Ja, das denke ich auch. Also da haben letztes Jahr sicherlich viele Faktoren mit reingespielt, auch einfach wahrscheinlich so ein bisschen Übertraining. Also das, was er teilweise ja bis 2 Wochen vorm Rennen noch für Einheiten gemacht hat, das macht einen ja nicht nur körperlich irgendwie müde, sondern auch mental. Und ich glaube, das hat vielleicht bei ihm auch so ein bisschen dafür gesorgt, obwohl er ja eigentlich so der letzte Kandidat ist, dem es an mentaler Stärke fehlen sollte, dass er da aber vielleicht auch in den entscheidenden Momenten ein bisschen müde war. Und er hat das Rennen ja quasi damals schon oder letztes Jahr schon im Schwimmen verloren. Da war er schon viel zu weit zurück und ist da alleine hinterhergefahren. Und da war es ja mehr oder weniger schon gegessen, weil er ja auch gesagt hat, er will Hawaii irgendwann mal gewinnen und er weiß, er muss es gewinnen, weil er einer der besten Radfahrer ist. Er muss die direkten Konkurrenten auf dem Rad distanzieren und er muss danach einen Marathon laufen, der schnell genug ist, damit die anderen ihn einholen. Aber er weiß, er wird nicht den schnellsten Marathon laufen. Also er kennt ganz, ganz klar seine Stärken. Er weiß, wie er das Rennen, wenn er es gewinnen will, gewinnen muss und bestreiten muss. Und die Grundvoraussetzung ist halt, dass er auf dem Rad nicht erstmal 5 Minuten aufholen muss, weil dann kommt er nicht mehr weg oder nicht mehr ausreichend weg. Dementsprechend ist das natürlich für ihn extrem wichtig. Und wir haben ja darüber auch schon gesprochen, was sich da für Konstellationen von den starken Radfahrern ergeben kann dieses Jahr. Das ist sicherlich spannend mit Boris Stein, Andy Dreiz, Lionel Sanders, Sebastian Kienle, Cameron Wurf, Andrew Starikovic. Also dass der Rennverlauf könnte extrem spannend werden.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und bei Nils Frommhold würde ich mal sagen, erfahrungsgemäß ist er ja nun mal ein sehr starker Schwimmer und auch Radfahrer. Also ich habe es in der Favoritengalerie, glaube ich, auch so ein bisschen ausgedrückt. Oder er ist ja so ein bisschen eine Wundertüte. Also da kann entweder mal so ein grandioser Tag rauskommen wie beim Comeback in Südafrika dieses Jahr, wo er Zweiter geworden ist. Und dann, dass dann alles passt, auch bis zum Laufen. oder dass dann beim Laufen ihm komplett der Stecker gezogen wird und es dann nicht noch irgendwie, er sich dann als Dritter jetzt beispielsweise bei dem Laufduell ins Ziel rettet, sondern er dann ja auch wirklich so hoch geht, dass ihn da noch andere, die nach dem Radfahren irgendwie 6-7 Minuten Rückstand hatten, überholen. Also ich würde mal vermuten, bis zum Radfahren oder bis zum Ende des Radfahrens und bis zur zweiten Wechselzone ist Nils Frommholt jemand, der garantiert weit vorn dabei sein wird. Und dann hängt es so ein bisschen am Marathon, an der Marathonzeit, für welche Endplatzierung es dann reicht.
Ja, ja.
Ja. Und bei den Frauen, 73 Augusta, komplett amerikanisches Podium. Platz 1 Chelsea Sodaro, die extrem stark auch schon in Nizza gelaufen ist, zweitschnellste Laufzeit der Frauen. Auf Platz 2 eine altbekannte Sarah Piampiano, die auch den Ironman in Hamburg dieses Jahr gemacht hat. Und auf Platz 3 Lauren Barnett. Genau, das zum Ironman 73 Augusta.
Ja, sehr schön. So, jetzt müssen wir mal in unsere Liste gucken hier.
Ja, genau. Wenn wir bei dem Wochenende bleiben, das können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken, gab es einen Sieg von Javier Gomez, auch über die Ironman 73 Distanz in Portugal. Und da ist sicherlich die Frage, hat er das jetzt gemacht, um einfach nur frühzeitig seinen Slot zu lösen für Taupo nächstes Jahr? Das würde ich ja fast mal vermuten, jetzt wo alle anderen direkten Konkurrenten vielleicht mal ein bisschen Pause nach der 73-WM machen oder in der Hawaii-Vorbereitung stecken, beziehungsweise auf Hawaii sind, dass er damit möglichst wenig Aufwand irgendwie nochmal die Quali löst. Das sollte ja für ihn auch eigentlich unter keinen Umständen ein Problem sein, war es ja jetzt auch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen sein Beweggrund war, überhaupt das Rennen zu machen.
Ja, ja, passt. Würde ich unterschreiben.
Ja. Hm. Ja. Bei den Frauen Emma Pellent gewonnen und aus deutscher Sicht ziemlich erfreulich Annalena Pohl auf Platz 3.
Ah, also ja.
Auf dem Podium. Ja, das waren sicherlich die wichtigsten Fakten dazu. Ich glaube, das können wir relativ schnell abhaken. Was wir dann noch offen haben, ist, ich habe es gerade eben bei den Personalien schon angedeutet oder kurz angesprochen, Ironman 73 Cozumel unter extrem heißen Bedingungen, was man auch an den Laufzeiten sieht. Ja, spannendes Rennen. Ich habe schon erwähnt, Sieg an Tyler Butterfield, der als einziger wirklich mit einer starken Laufzeit von 1:14:45 ja, beim Halbmarathon das Ding entschieden hat, weil vorher mit ja doch relativ großem Abstand, ich glaube es waren 6 Minuten, als erster auf die Laufstrecke gegangen ist Rudi von Berg.
Mhm.
Wahrscheinlich spätestens seit der 73-WM jedem ein Begriff, Dritter
ja.
geworden in Nizza und ja. Da sah es lang nach einem Sieg für ihn aus, aber der ist am Ende bei der Hitze auch ziemlich eingegangen und nur 1:23 gelaufen, sprich 9 Minuten langsamer als Tyler Butterfield. War dann 2 Minuten zurück und Platz 3 Vorjahressieger Michael Weiß. Und bei den Frauen spannend aus der Perspektive, dass Svenja Tös gestartet ist, die ja jetzt in 2 Wochen ihren ersten Hawaii-Start als Profiathletin vor sich hat. 2017, glaube ich, war es Age-Group-Weltmeisterin geworden ist.
Age-Group, gesamt schnellste overall sogar.
Genau, und daraufhin die Profilizenz mit Recht gelöst hat.
Ja.
Und ja, Zweite geworden ist in Cozumel, was natürlich auch dafür spricht, dass sie mit den Bedingungen, wahrscheinlich hat sie sich deshalb auch das Rennen ausgesucht, ziemlich gut klargekommen ist. Also
ja.
Das lässt auf jeden Fall hoffen. Nur Ellie Salthaus war schneller, Ellie Salthaus Mitteldistanz-Spezialistin, macht keine Langdistanz oder macht noch nicht Langdistanz, das kommt sicherlich noch. Und genau, hinter Svenja Tös auf Platz 3 die Belgierin Sarah van de Veel, glaube ich, spricht man sie aus. Wird ja immer wieder kritisiert, dass wir die Leute nicht richtig aussprechen. ja, aber die kannte ich tatsächlich vorher auch noch gar nicht. Habe ich das erste Mal den Namen da in der Ergebnisliste gesehen, so weit oben. Und ja, genau. Ansonsten muss man halt auch sagen, das Rennen war auch gerade bei den Frauen nicht so stark besetzt. Aber klar, Platz 2 muss man auch erstmal abliefern und was so die Splits angeht, zweitschnellste Radzeit des Tages mit 2:20, auch gut geschwommen, würde ich mal sagen, am Ende 1:27 gelaufen, nur Ellie Salthaus war schneller, also jetzt bei Svenja Tös, das sah schon ordentlich aus, also ich glaube, sie ist jetzt sicherlich niemand, der die mit irgendwie Ambition auf eine Top-5-Platzierung oder so nach Hawaii anreist. Aber wer weiß, also bei den Rennverläufen, wenn, je nachdem, was für ein Tag auch auf Hawaii ist, bei extremer Hitze, wenn sie damit gut zurechtkommt, am Ende noch einen soliden Marathon läuft, Top 10, warum nicht?
Ja.
Wir wissen ja, ist dann vieles möglich.
Ja, extreme Hitze auch.
Ja, genau. Ja, und ansonsten haben wir noch offen, müssen wir ein bisschen von den Langstrecken wegkommen. Super League war am Wochenende quasi das Eröffnungsrennen der neuen Saison, der neuen Serie. Also dieses Jahr waren ja schon Rennen, aber das war dann jeweils der Abschluss im Frühjahr. Und jetzt im September war ja jetzt der Auftakt wieder in Jersey.
Auch unter extremen Wetterbedingungen, aber eher auf der anderen Seite der Skala.
Ja, genau. Also das war auch relativ spektakulär. Die Halbfinals am Samstag wurden noch unter normalen Bedingungen, sag ich mal, ausgetragen und vor allem mit den normalen und geplanten Distanzen. Also hat das Radfahren noch stattgefunden. Das Finale am Sonntag wurde, kann man dann sagen, verkürzt beziehungsweise ohne Radfahren ausgetragen. Also geplant waren drei Durchgänge: Schwimmen, Radfahren, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Laufen, ohne Pause. Und daraus ist jetzt geworden jeweils ein Swim and Run, dafür viermal hintereinander. Und bei den Frauen, Siegerinnen, sicherlich davon profitiert, dass das Radfahren ausgefallen ist. Das sieht man, denke ich, ganz klar. Cassandre Beaugrand, die ja erfahrungsgemäß auf dem Rad eher die Schwäche hat oder beim Schwimmen gut dabei ist, aber eine exzellente Läuferin ist. Das hat man da ganz klar gesehen. Es war ja doch dann im Endeffekt ein sehr lauflastiges Format im Finale. Sieht man auch daran, dass auf Platz 2 Katie Seferis gelandet ist, die ja sonst auf dem Rad sehr dominant ist und davon bestimmt profitiert hätte, sich aber trotzdem ja dann ziemlich gut geschlagen hat. Also Platz 2, da zeigt sie ja auch dann damit, dass sie innerhalb der Disziplin ausgeglichen ist und auch flexibel darauf reagieren kann und nicht nur darauf angewiesen ist, dass sie irgendwie beim Radfahren allen davonfahren muss. Und Platz 3, Rachel Klammer aus den Niederlanden. Und bei den Männern gab es einen französischen Doppelsieg. Vincent Louis, der auch die Super League jetzt quasi im Vorjahr schon gewonnen hat, auch da wieder ganz vorn frisch gebackener Weltmeister zum ersten Mal, hat ja nach 3 Siegen von Mario Mola ihm den Titel abgeluchst dieses Jahr, sind ja auch Trainingspartner zusammen. Genau, Vincent Louis gewonnen vor Pierre Lecor, Franzosen, der, glaube ich, ziemlich überrascht hat, also den hätte sicherlich niemand vorher so auf der Karte gehabt, aber das ist ja, finde ich, irgendwie auch das Schöne an diesem Format. Es ist unvorhersehbarer als, sag ich mal vorsichtig, nur Schwimmen, Radfahren, Laufen. Also so diese Vorbelastung am Vortag muss man schon abliefern und sich qualifizieren, das heißt, man geht in das Finale auch schon mit einer Vorbelastung rein, also Regenerationsfähigkeit spielt da auch noch mit rein und jetzt am Sonntag, klar, mit viermal Swim and Run, das ist schon ein sehr besonderes Format, aber selbst wenn es dann Schwimmen, Radfahren, Laufen dreimal hintereinander ohne Pause gewesen wäre, dieses wieder hart anschwimmen nach einem harten Lauf, das ist ja etwas, was sonst niemand von denen wirklich spezifisch trainiert. Und dementsprechend sieht man da ja auch mal interessante Konstellationen, die sich ergeben und ja, Top-Athleten, die sonst bei einem normalen Triathlon weit vorn sind, die mit solchen Belastungen gar nicht zurechtkommen. Also zum Beispiel Mario Mola, der hat in der Super League noch nie wirklich gut abgeschnitten, aber bei den Einzelrennen immer wieder dominant.
Ja, das ist ja ein handverlesenes Starterfeld, da werden ja die Besten der Besten eingeladen. Das heißt, man hat eine enorm hohe Leistungsdichte auch und dann sind es Nuancen, die entscheiden und das kann eben mal ein ausschlaggebender Faktor sein, wie du schon sagtest, dass jemand die Vorbelastung besser verträgt oder schneller regeneriert in den kurzen Wettkampfpausen. Das ist eben ein anderer Anspruch dann als ein einzeln stehendes Olympiarennen, sage ich mal. Und von daher ist das ein schöner neuer Anstrich, den der Triathlon da bekommt und die Präsentation ist ja auch ganz hervorragend, was ich so gesehen habe bisher an Bewegt-Live-Bildern. Also ja, tut dem Sport gut, glaube ich.
Ja, also Livestream war auch wieder super unterhaltsam, sowohl die Rennübertragung als solche, als auch das Ganze zwischendurch, also wo waren dann Einspieler dabei von den Vortagen, wo dann so ein bisschen, wo dann zum Beispiel Christian Blumfeld und Gustav Iden Schabernack getrieben haben und so eine Challenge gemacht mit schnellsten oder mit dem Rad anrollen, wechseln und dann in die Schuhe rein und ins Ziel laufen. Irgendwie, wer das dann schneller macht, durfte dann entscheiden, wann er startet oder wer im ersten und im zweiten Halbfinale startet. Also ganz witzig dann aufbereitet, so mit Münze werfen und so. Also auch abseits von der Rennübertragung so ein bisschen Unterhaltung, dass es dann zwischen den Rennen und so auch nicht langweilig wird. Also da ist schon vieles mitgedacht und ja, ich glaube, das Format ist für Zuschauer extrem unterhaltsam und auch für die Athleten eine willkommene Abwechslung, gerade weil natürlich auch alles so klug immer gelegt wird, dass es sich nicht mit irgendwie Grand Final oder anderen großen Rennen in die Quere kommt.
Ja, und von daher finden wir es auch so spannend, dass wir bei der nächsten Auflage dabei sind, auf Malta.
Genau, in 3 Wochen.
In 3 Wochen. Kollegin Anna Bruder wird für uns vor Ort sein und da werden wir mal schauen, was sie so an direkten Eindrücken mitbringt.
Ja, da bin ich schon sehr gespannt.
Ja.
Genau, so viel vom Rennwochenende. War echt einiges los jetzt nochmal.
Ja, krass, ne? Irgendwie, man hat so, ich bin schon im Hawaii-Tunnel gewesen, bin ja auch angereist am Wochenende, habe von vielem gar nicht so was mitbekommen.
Ja.
Ja, was ich noch mitbekommen habe, ist, dass es fast einen Marathonrekord gegeben hat, einen Weltrekord in Berlin unter anderen Voraussetzungen als im letzten Jahr. Es hat geregnet, glaube ich, in diesem Jahr.
Mhm. Und ja, waren nicht unbedingt einfache Bedingungen.
Nee, also im letzten Jahr waren es ja perfekte Bedingungen, trocken, nicht zu heiß. Und jetzt ist es feucht und jeder, der läuft, weiß, irgendwo ist der Grip da weg. Oder können das die neuen Schuhe, von denen sie alle schwärmen, die sie alle tragen, haben die mehr Grip im Regen?
Tatsächlich hat sich Nike bei der Weiterentwicklung da ziemlich Gedanken gemacht, aber eher was die Oberfläche des Schuhs angeht. Weil vorher war es ja so, da gab es die Schuhe mit der normalen Oberfläche und dann mit dem Flyknit Mesh quasi. Und da war das Problem, bei extremem Regen saugt das Material das Wasser halt auf und der Schuh wird deutlich schwerer.
Mhm.
Und da haben sie jetzt auch unter anderem deshalb und um das Gewicht nochmal zu reduzieren, haben sie die Oberfläche des Schuhs komplett geändert. Also das ist, wenn man die Schuhe mal nebeneinander aufstellt und die auch anfasst, dann merkt man, dass die neue Oberfläche, wie, ja, was ist ein guter Vergleich dafür? Es ist halt komplett glatt. Also es ist einfach so, als wenn man so eine Folie irgendwie
anhat. Ja, so fühlt sich's an.
Hm. Genau, und das ist auch dafür da, dass wenn es regnet, sich das Material nicht voll Wasser saugen kann.
Okay.
Sondern da Wasser besser abperlt. Plus der Grip an der Sohle haben sie auch nochmal was gemacht, einfach damit ein Nachteil von den Schuhen war ja zum Beispiel das Verhalten in den Kurven. Dass sie da so ein bisschen schwammig sind und da haben sie auch an der Sohle noch ein bisschen was gemacht. Also da haben sie das Feedback von den ganzen Athleten auch wirklich genutzt, um da nochmal dran zu arbeiten. Und aus der Sichtweise läuft sich das auch wirklich besser. Also ja, vielleicht tatsächlich dann echt nochmal, was das angeht, auch ein Materialvorteil. Wir können an der Stelle nochmal sagen, das wird noch ein bisschen dauern, aber wir haben Testmodelle in verschiedenen Größen von den Schuhen bekommen. Und wir haben als langfristiges Projekt nach Hawaii und so weiter vor, nicht wie wir es schon mal gemacht haben, die Schuhe untereinander zu vergleichen. Also wir haben ja die ursprüngliche Schuhe von den 4% mal gemacht, wo es dann hieß, die 4% bedeuten, der Nike Vaporfly 4% ist 4% besser in der Laufökonomie als der schnellste Schuh, den Nike vorher hatte. Und das war dann im Vergleich zum Zoomstreak 6. Und die Studie haben wir als Einzelfallstudie nachuntersucht und jetzt, wo es so viele neue Modelle gibt von der ja quasi neuen Technologie Carbonsohle, die ja den entscheidenden Unterschied machen soll, gibt es ja jetzt auch 2 Modelle von Hoka, New Balance ist dabei, Adidas ist, sieht man bei den Athleten, bei den Prototypen tut sich auch was, da haben wir vor, nicht die Nike-Schuhe zu vergleichen, sondern die verschiedenen Modelle der Technologie, also beispielsweise die Hoka-Schuhe und die Nike-Schuhe und ja, mit verschiedenen Testpersonen und unterschiedlichen Leistungsklassen, um dann möglichst breit gefächertes Bild letztendlich zu bekommen.
Carbon und Laktat in der Anwendung.
Ja, genau. Ja, in der Tat. Ja, besser könnte man das nicht beschreiben. Das ist dann wirklich ganz viel Carbon und Laktat, ja.
Aber würdest du jetzt diesen um 2 Sekunden verpassten Weltrekord als die bessere Leistung einordnen? So im Vergleich Bekele 2019 gegen Kipchoge 2018?
Ich will mir das nicht unbedingt rausnehmen, die Leistung zu vergleichen, weil es waren schon trotz der Bedingungen insgesamt auch bei allen anderen schnelle Zeiten dabei. Also auch der Zweitplatzierte, das war ja auch die drittschnellste Zeit, die jemals gelaufen wurde. Also was auch da immer mit reinspielt, die Bedingungen waren nicht super schlecht. Ich finde es aber hauptsächlich so faszinierend, weil Bekele war ja schon abgeschrieben. Also ein Kumpel von mir hat so ein bisschen den Vergleich gezogen zwischen Andreas Rehler 2015 im Triathlon. Also nochmal wiederkommen, nachdem man eigentlich, nachdem die meisten eigentlich gesagt haben, hey, irgendwie der müsste das eigentlich noch drin haben, aber irgendwie fehlt so im Wettkampf das letzte oder das gewisse Etwas, um das nochmal richtig auf die Kette zu bringen.
Ja.
Und jetzt war es ja so, Bekele hält ja immer noch die Weltrekorde auch über 5000 und über 10.000 Meter. Und deswegen hätte ich das so genial gefunden, wenn er jetzt auch noch den Marathon-Weltrekord gehabt hätte, weil er hätte abtreten können und ganz egal, was jetzt in den 3 Jahren davor waren, da wäre er wirklich der größte aller Zeiten gewesen, weil das wäre dann nach so vielen Jahren, also nach, ich glaube jetzt mittlerweile über 10 Jahren nach seinem 5000 und 10.000 Meter Weltrekord, da nochmal beim Marathon so eine Schallmauer zu durchbrechen, vor allem, weil er ja in den vergangenen Jahren, das ist ja das, was ich gerade meinte, deswegen bewerte ich persönlich die Leistung halt auch irgendwie höher oder finde sie faszinierender, weil ich glaube, er ist bei 4 Marathons ausgestiegen, hatte immer wieder Verletzungsprobleme und hat dann vor jedem Marathon so angekündigt, ja, ich will jetzt wieder Bestzeit laufen. Dann hat er einmal in Berlin, hat er ja gewonnen, ich glaube, es war vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, mit 2:03, damals den Weltrekord um irgendwie 3 Sekunden verpasst, damals noch von Dennis Kimetto. Und das war so das einzig richtig gute Marathonrennen, was er gemessen an seiner Leistungsfähigkeit hatte. Und sonst hieß es immer, ja, ich will eine neue Bestzeit laufen und dann ist er ausgestiegen. Und dann hat man halt immer schon gesagt, okay, Bekele und Marathon, das wird einfach nichts mehr. Der ist zu alt, der verträgt die Trainingsumfänge nicht mehr. Und jetzt da zurückzukommen und dann, die Pacer sind früh rausgegangen, es gab, es war ja auch ein ziemlich krasses Rennen. Also er war ja erst schon abgeschlagen, ist dann wieder rangelaufen. Das war ja wirklich ein historischer Rennverlauf auch. Und ich finde das echt ziemlich bemerkenswert, einmal sich da noch ranzukämpfen, wieder an den Führenden und nach so einer langen oder jahrelang letztendlich Durchstrecke beziehungsweise immer wieder das Selbstvertrauen auch nicht zu verlieren und zu wissen, okay, ich habe das drin, ich brauche nur das richtige Rennen, ich brauche nur den richtigen Tag. Und ja, da hat er richtig einen rausgehauen. Also wirklich Chapeau, sehr faszinierend und inspirierend. Mich hätte es halt gefreut, wenn er sich damit dann noch mit einem Weltrekord belohnt hätte, weil so ist es natürlich jetzt schade. Es ist nur ein Schönheitsfehler, es ist eine ganz, ganz krasse Leistung. Also, dass man innerhalb von einem Jahr mal 2 Leute haben wird, die deutlich unter 2:02 laufen, das hätten viele, auch Experten sicherlich, noch vor einigen Jahren überhaupt nicht für möglich gehalten.
Nee.
Und das ist schon eine ganz, ganz krasse Entwicklung und spricht ja auch für zwei absolute Ausnahmeathleten, die sie ja auch sind. Also sowohl Kenenisa Bekele als auch Eliud Kipchoge. Wobei halt der Unterschied bei Kipchoge ist, ich sage ja immer spaßeshalber, auf den Marathonsieg, ganz egal wo, von Kipchoge zu setzen, ist die sicherste Sportwette, die du machen kannst. Also der verliert ja einfach kein Rennen. Das ist ja wirklich, da weißt du ja, wenn der irgendwo an den Start geht, dann liefert er auch ab.
Ja.
Also der steigt ja weder aus, der ist ja einen einzigen Marathon hat er nicht gewonnen, er ist ja auch immer noch amtierender Marathon-Olympiasieger und ansonsten kannst du das ja buchen. Also Kipchoge ist so konstant, der bringt halt immer seine Leistung und die ist halt, ja, das ist halt in der Regel immer eine Ausnahmeleistung.
Ja, Wahnsinn. Ne?
Ja.
Ja, jetzt haben wir ja die Situation, dass die Marathonsaison ja noch nicht zu Ende ist. Es ist ja so ein bisschen wie, wir warten aufs Christkind. Der Ironman Hawaii startet am 12. Oktober zu deutscher Zeit um 18:30 Uhr. Nochmal Einladung an alle. In Hamburg gibt es die lange Weihnacht in der Kaifu Lodge mit uns und Stubbs und ganz vielen Partnern. trimark.de/Hawaii-Nacht. Da gibt es alle Infos dazu und die Tickets. Aber man kann ja schon so ein bisschen vorglühen auf das Event mit dem Versuch, den Marathon unter 2 Stunden zu laufen, der am gleichen Tag in Wien stattfindet.
Genau, da halten die sich das ja immer noch so ein bisschen offen, wie damals bei dem Breaking 2-Projekt von Nike in Monza, je nach Bedingungen den Start um ein paar Stunden oder einen Tag zu verschieben. Also wenn es dann extrem windig sein sollte oder Windböen angekündigt sind, das machen die ja wirklich so, dass sie quasi zu der Minute starten wollen, wo es einfach auch von den äußeren Bedingungen am schnellsten und am besten ist.
Ja.
Aber die beiden Tage haben sie sich ausgeguckt. Also tatsächlich echt schade, weil sonst hätte ich mir vielleicht echt überlegt, mir das vor Ort anzugucken, wenn da nicht in der Triathlon-Welt so viel zu tun wäre und ich am anderen Ende der Welt wäre. Aber nun gut, weil ja, es ist jetzt quasi das gleiche Projekt, also Marathon unter 2 Stunden. Jetzt ist es aber nicht mehr quasi von Nike aufgezogen, sondern von Ineos, die auch das Radsport-Team Team Sky übernommen haben. Und das heißt dann Ineos, ja, 1 Stunde 59 Challenge. Oder 159 oder wie sie auch immer das offiziell nennen wollen. Auf jeden Fall, das ist das Projekt. Also sprich, der nächste Versuch, der zweite Versuch von Eliud Kipchoge, nachdem er in Monza ja 2 Stunden, ja, 0 Minuten und 25 Sekunden gelaufen ist. Also das war ja damals schon ganz knapp. Mhm. Damals ja auf der Formel-1-Strecke. Jetzt ist es auf der geplant in Wien auf der Hauptallee. Es gab auch schon mit einigen Pacern einen Probedurchlauf und eine Generalprobe. Alles auf der Originalstrecke aufgebaut mit den Messungen. Und wahrscheinlich wird dann auch wieder quasi die 2-Stunden-Marke oder die 1:59:59 auf der Straße aufgeblendet, damit man oder damit Kipchoge und die Pacer wissen, okay, ich muss einfach nur auf dem Strahl laufen, auf dem Lichtstrahl und den nicht außer Sichtweite lassen und dann auf den letzten 100 Metern übersprinten und dann ist es geschafft. Also da, das ist ja wirklich, es ist ja auch ein Event. Es ist ja nicht nur, es ist ja auch kein sportlicher Wettkampf. Es ist ja, es heißt ja nicht umsonst Challenge und es soll ja auch der Unterhaltung dienen und einfach zeigen auch zu, was der Mensch letztendlich imstande ist. Also klar, unter nicht Laborbedingungen, sonst müsste man es auf dem Laufband machen oder so, aber unter Idealbedingungen zu versuchen, etwas Historisches zu schaffen, was halt sonst alle Menschen ausgeschlossen hätten und was noch niemand geschafft hat. Und wenn es jemand kann, dann Kipchoge oder offensichtlich Bekele an dem idealen Tag. aber ja, das wird dann eine sehr spannende Sache. Und die Pacer wurden auch schon vor einigen Wochen bekannt gegeben. Unter anderem die 3 Ingebrigtsen-Brüder aus Norwegen, die gestern auch in Doha bei der Leichtathletik-WM 5000 Meter gelaufen sind. Ja, sind unter anderem die Pacer, also da werden sie es wieder so machen, dass mehrere Pacer sich da abwechseln und immer wieder kurze Strecken laufen, damit sie möglichst ausgeruht auch das Tempo durchhalten, dass sie da möglichst viel Windschatten irgendwie auch spenden können. Und ja, das wird sicherlich ein spannendes Projekt. Können wir uns dann erst im Nachhinein anschauen, aber ja, darüber wird ja jetzt schon mit ganz viel Vorlauf, Wochen und Monate diskutiert. Und ja, bin ich auch gespannt, ob es jetzt klappt, weil im Endeffekt sind es nur 26 Sekunden, die fehlen.
Ja, hochspannend.
Ja.
Das ist ja wie die 8-Stunden-Marke beim Ironman. Und auf einmal fällt die und dann, ja.
Ja, ich bin auch echt, also ähnlich sehe ich es auch. Also noch nicht mit der 2-Stunden-Marke bei quasi offiziellen Marathonveranstaltungen. Aber so dieses, man hat ja damals schon bei Dennis Kimetto gesagt, die 2:02:57, als er der Erste war, der unter 2:03 gelaufen ist, das ist erstmal eine Marke, die ganz lang steht.
Ja.
Und jetzt sind 2 Athleten deutlich unter 2:02 gelaufen und jetzt noch einer, ich glaube, in Berlin war jetzt der Zweitplatzierte, 2:02:38 oder so. Also da auch nochmal deutlich drunter geblieben. Und ja, es ist immer wieder das Gleiche. Einer muss es erstmal machen, um die letztendlich Grenzen im Kopf zu verschieben. Und auf einmal ist die Zielsetzung dann eine andere, weil dann trainierst du nicht mehr für unter 2:05, weil das reicht ja nicht. Da war ja jetzt jemand schon über 2 Minuten schneller, dann trainierst du für unter 2:04. Mhm. Und wenn du das schaffst, dann kannst du eigentlich nochmal eine Minute schneller laufen. Und so verschieben sich ja die Grenzen. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne und Faszinierende am Sport.
Ja, aber es ist eben, wie wir schon gesagt haben, auch so ein bisschen aus der Retorte, ne? Man versucht da ideale Bedingungen zu schaffen. Die idealen Bedingungen Entschuldigung, die hatten wir letztes Jahr hier in Kailua Kona. Ich habe da die Entwicklung des Streckenrekords mal so ein bisschen grafisch aufbereitet auf der Website. Für die Frauen hole ich das noch nach, aber da sieht man eben auch, es gab im letzten Jahr einen Riesensprung, was die Zeiten betrifft. Und da werden wir wahrscheinlich sehr, sehr lange drauf warten müssen. Hypothetisch jetzt natürlich, aber beim Marathon wissen wir, da geht es immer Schritt für Schritt voran. Aber hier auf Hawaii hat man eigentlich in der Regel Entschuldigung, mit extremeren Bedingungen zu tun. Hoppla. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Sekunde.
Ja, kein Problem. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ist für mich auch, also ich will lieber ein spannendes Rennen, was bis zum Ende möglichst umkämpft ist, als jetzt nochmal irgendwie eine Zeit, die 20 Sekunden schneller ist als die von Patrick Lange aus dem Vorjahr.
Ja.
Also
ja.
Da nehme ich lieber den Rennverlauf, wo alle mit Spannung bis in der Nacht gucken und dabei die Zeit vergessen, weil bis zum Ende unklar ist, wer das Ding nach Hause bringt, als dann mitzufiebern, ob jetzt der Streckenrekord fällt oder nicht, weil das ist auf Hawaii, ich sag mal, das ist Beiwerk. Das ist dann schön und das sieht gut aus, aber letztendlich geht es ja um den Sieg.
Ja.
Und wir wollen alle im Triathlon spannende Rennen sehen und nicht möglichst schnelle Zeiten.
Nee, und ich glaube, es täte auch dem Rennen mal wieder gut, wenn mal der Mumuku und Madame Pele mal zeigen würden, was sie können. Und das mal wieder so richtig heftig wird hier. Also im letzten Jahr, da sind sich alle einig, das wissen auch die Leute, die schnell waren. Es waren einfach die einfachsten Bedingungen seit sehr, sehr vielen Jahren. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es das nochmal wieder so geben wird, weil bessere Bedingungen kann es eigentlich nicht geben als im letzten Jahr.
Ja, man kann, glaube ich, auch sagen, jemals, ich habe das ja letztes Jahr auch nochmal aufbereitet, nicht nur die Streckenrekorde oder die Streckenrekordentwicklung der Profis, sondern auch in den Altersklassen. Da gab es, glaube ich, letztes Jahr 12 neue, also gemessen an allen Altersklassen bei Männern und Frauen und insgesamt 12 neue Altersklassen-Streckenrekorde.
Ja.
Und das ist ja auch ein Indiz darauf, dass nicht nur bei den Profis, wo auch dann bei Männern und Frauen Streckenrekord war, plus Radstreckenrekord, weil da natürlich der Wind, der größte oder der nicht vorhandene Wind auch den größten Einfluss mit hat, dass eine schnelle Zeit begünstigt wird. Da ist dann schon ganz klar, okay, besser wird es auch eigentlich nicht mehr. Sowohl schnellen Radzeiten durch die Bank weg, als auch wenig Hitze und gute Bedingungen, schnell Marathon danach noch zu laufen. Und aber wie gesagt, für mich persönlich und ich glaube auch für viele andere irgendwie ist das auch nur, spielt das nur eine untergeordnete Rolle.
Ja, ja. Ja. Aber nochmal einmal kurz zurück nach Österreich. Wir waren eben in Wien.
Genau.
Es gab, ich glaube, gestern gab es die Meldung, Österreich bekommt einen neuen Ironman 70.3. Vorgeschichte. Der Ironman 70.3 St. Pölten ist kurz nach dem Rennen in diesem Jahr zur Challenge St. Pölten geworden. 4 Meter, also neu. Hat die Leute bei Ironman ziemlich überrascht und das war eigentlich absehbar, dass man natürlich als Ironman auch wieder zu einem weiteren Rennen in Österreich kommen will. Es gibt ja noch das große Rennen in Zell am See. Ich war zur Berichterstattung da, du hast es selber mitgemacht. Ja, und jetzt gibt es im nächsten Jahr den Ironman 70.3 Graz, rein zufällig am gleichen Tag wie die Challenge St. Pölten. Ja, also letztendlich konnte man es genauso erwarten und das ist jetzt gar nicht mal böse gemeint. Da ist ein Rennen weggegangen und man möchte gerne diesen Slot behalten. Das war irgendwie absehbar. Ja, ja.
Dazu habe ich auch den Kommentar der Woche rausgesucht. Da hat nämlich jemand unter der Meldung kommentiert, mit einem Augenzwinkern, ist das der sogenannte Iron War?
Ja.
Ja, also beides an einem Tag ist natürlich immer ungünstig für die Leute, die das machen, weil sie in erster Linie einen kurzen Anfahrtsweg haben, sprich für alle Österreicher, die sich dann entscheiden müssen, die natürlich sonst vielleicht bei einem frühen Rennen und einem späten Rennen sich dafür entschieden hätten, beides zu machen. Nun ist aber auch klar, Ironman hat schon ein spätes 70.3-Rennen in Österreich, nämlich in Zell am See. Das heißt, das macht schon Sinn für die, das möglichst früh im Jahr zu machen und nicht irgendwie innerhalb von 4 Wochen in Österreich 2 70.3-Rennen anzubieten.
Ja.
Also von daher ist es auch schlüssig.
Ja, natürlich ist man bei Ironman not amused über die Entwicklung in St. Pölten und ja, wie gesagt, es ist so erwartbar gewesen, dass damit mussten auch die Veranstalter in St. Pölten rechnen. Und es ist ein bisschen schade für die Szene natürlich, weil die Medienaufmerksamkeit sich teilt, gerade auf so engen Räumen. Wir kennen das in Jahren, wo wir haben es zweimal gehabt, glaube ich, dass Rot und Frankfurt an einem Tag liegen. Das ist immer sehr, sehr unglücklich. Da hat man sich in Deutschland zum Glück geeinigt. Ich meine, es gibt wenige, die dann beide Rennen machen, aber die mediale Aufmerksamkeit streckt sich einfach und es ist gut für den Sport, wenn es da so eine kleine Tournee fast gibt. Ja, im nächsten Jahr haben wir die Situation, dass wir drei Wochenende hintereinander die großen Langdistanzen haben. Ich glaube, es geht los in Hamburg, dann Frankfurt, dann Rot. Und ich glaube, dann im Anschluss kommt noch das ITU-Rennen in Hamburg. Also das wird ein kurzer, knackiger Triathlon-Sommer. Im nächsten natürlich dann auch mit der Sonderbedingung, dass hinterher die Olympischen Spiele sämtliche Aufmerksamkeit aus dem Sport rausziehen Richtung Tokio. Und aber so kann man eine Saison auch für uns gut planen. Und so kann man da quasi von Schwerpunkt zu Schwerpunkt den Bogen spannen. Und das hat durchaus auch seinen Reiz. Ja, aber alles an einem Tag ist natürlich sehr unglücklich.
Ja, lasst uns doch auf Hawaii Matt Russell für nächstes Jahr vorschlagen, dass er eine Deutschland-Tour macht und alle drei großen Langdistanzen macht.
Ja, das ist doch eine
kann
Idee.
Kann er gleich da bleiben, hat immer eine Woche Pause, das reicht ihm ja. Und dann kann er mal zeigen, was er kann.
Es gab ja immer einzelne Leute, die Rot und Frankfurt, auch wenn es so dicht aufeinander war, gemacht haben. Jetzt ist die Herausforderung im nächsten Jahr natürlich nochmal größer.
Ja,
ich meine, wir haben ja über den Austria Extreme berichtet neulich, 20 Langdistanzen an 20 Tagen hintereinander, die lachen da nur drüber, aber ja, das wäre doch was. Hamburg, Frankfurt, Rot hintereinander. Ich bin raus, ich bin dann schon nach Tokio unterwegs, ja, ich mache dann nur Hamburg.
Na gut, also... Ja, können wir ja mal schauen. Vielleicht, wer das vielleicht vorhat, sonst auch von den Hörern, der kann sich ja mal melden. Das wäre vielleicht eine coole Geschichte, weil ich die Motivation hätte ich auch gern mal gehört für jemanden, der sich dazu wirklich entscheidet. Weil das ist ja auch, auf die Idee kommt man eigentlich entweder nur, wenn man eine Wette verliert oder ja, ein anderer Grund fällt mir eigentlich nicht ein, aber ich hör mir gerne einen anderen Grund an. Also wenn es jemanden da draußen gibt, der damit plant oder das schon fix gemacht hat, dann kann sich gerne melden auf jeden Fall.
Ja, die verlorene Wette ist allzu oft Ausgangspunkt über das wir ja gerade reden hier.
Ja, dann haben wir noch den Ausblick auf das kommende Wochenende.
Ja. Wir haben schon erwähnt, Julia Geier, vorhin fiel der Name, das ist eine derer, die als Profi den Slot bekommen haben und nicht gelöst haben. Julia Geier, nämlich in Hamburg, hat sich qualifiziert für den Ironman Hawaii 2019, hat aber dann selber gesagt, ich fahre da nicht hin, um, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, ich glaube 25. zu werden. Die Form habe ich nicht dieses Jahr, ich verzichte und möchte lieber eine frühzeitige Qualifikation für das Jahr 2020 und das nimmt sie in Angriff am Wochenende.
Genau, beim Ironman Barcelona, der ja schon, muss man ja sagen, traditionell meistens in den vergangenen Jahren immer eine Woche vor dem Ironman Hawaii stattfand oder stattfindet und dementsprechend viele starke Profis an die Startlinie zieht, die halt nicht auf Hawaii starten. Also das
hast du ganz genau geguckt, ob da nicht Matt Russell auf der Startliste steht?
Ich kann es noch mal kurz überprüfen. ich glaube tatsächlich nicht. Also auf die Idee kommt da dann nicht. Ja, wir können ihm das ja mal sagen irgendwie. Vielleicht ist das mal was fürs nächste Jahr. Nee, aber Barcelona eigentlich immer ein Rennen, was ein großes Starterfeld hat. Und was dann auch dementsprechend top besetzt ist mit den Leuten, die dann die Chance natürlich nutzen wollen, um bei den Weltbesten, die dann schon auf Hawaii sind, die Chance zu nutzen mit etwas weniger Aufwand oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als sonst bei den Sommerrennen oder bei allen anderen Rennen, wo sonst der ein oder andere Weltklasse-Athlet auch noch mit dabei ist, die Quali frühzeitig zu lösen.
Laura Philipp im letzten Jahr.
Genau, richtig. Laura Philipp, damals mit neuem deutschen Rekord, sofort beim Debüt. Und im vergangenen Jahr war es ja auch noch so, dass Franz Löschke seinen Slot verpasst hat um 12 Sekunden.
Ja.
Also in Führung war und dann Jesper Svensson gewonnen hat und Franz Löschke bei einer langen Distanz 12 Sekunden dahinter und ist leer ausgegangen. Also das war ja auch unser Paradebeispiel dafür, wie brutal das neue Slot-System sein kann. Und ja, genau. Das dieses Jahr Julia Geier unter anderem dann auch klar jetzt definiert mit dem Plan, wenn sie es schafft, dann nimmt sie den Slot auch an. Ja, und ansonsten geschenkt kriegt sie trotzdem nichts. Also unter anderem Sarah Svensk dabei aus Schweden. Die hatte in Nizza bei der 73-WM schon die schnellste Laufzeit. Hat auch dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es der 70, ich glaube, das war der 73 St. Pölten und auf jeden Fall die Challenge Herning gewonnen. Also die ist auch eigentlich ziemlich gut in Form. Von der kann man bestimmt einiges erwarten. Und ja, wird aber sicherlich spannend. Also wir verfolgen das natürlich und kann man an der Stelle ja auch sagen, drücken Julia Geier die Daumen, dass sie das schafft. Das wäre sicherlich, freuen wir uns, wenn frühzeitig wieder viele deutsche Profis schon für 2020 dabei sind. Ja, und die Chance bei den Männern hat unter anderem auch Florian Angert. Der macht nämlich seine erste Langdistanz am Wochenende.
Das wird spannend.
Ja, also auch noch ziemlich jung, Jahrgang 92. Und ja, jetzt ist es soweit. Haben sich sicherlich einige auch mal gefragt, wann er den Versuch unternimmt. Und ja, da weiß ich nicht, wie gewissenhaft er sich vorbereitet hat. Wird ja auch von Philipp Seib trainiert, der Sebastian Kienle, Franz Löschke, Laura Philipp coacht. Und wird dementsprechend schon gut vorbereitet sein. Ob es jetzt dann direkt reicht für die Quali, ist natürlich so eine Sache, weil in Barcelona sind unter anderem noch am Start Frederik van Lierde, wobei es da auch sein kann, dass er seinen Slot nicht annimmt oder ihn annimmt und verfallen lässt. Das wäre natürlich, das war ja der Aufschrei dieses Jahr. Nick Kestelein, Christian Kramer ist auch noch am Start aus Brasilien, Thiago Vinal auch schon mehrere Male auf Hawaii gestartet. Kyle Buckingham, über den wir gesprochen haben, ja, der auch noch die Quali fürs nächste Jahr braucht, wenn er dann hoffentlich auch ein Visum wieder bekommt. Aber ich glaube, probieren wir das trotzdem. Auch ein Langdistanzdebüt von Elliot Smales, der auch schon 2.70.3s ich glaube, ein dieses Jahr, zwei letztes Jahr gewonnen hat, ein Brite. Ja, auch erste Langdistanz. Aus Deutschland unter anderem noch Markus Liebelt am Start, starker Radfahrer. Und ja, also dementsprechend durch die Bank weg. Schon echt krasse Leute am Start. Und ja, einfach wird es sicherlich nicht, aber Florian Angert hat ja auch schon oder bisher immer auf der Mitteldistanz gezeigt, dass er auch die ganz Großen mal ärgern kann. Hm. Und wer weiß, wenn so ein Rennen gut verläuft, dann wäre natürlich eine coole Geschichte, wenn er im ersten Ironman-Rennen gleich die Hawaii-Quali löst, was ja bedeuten würde, er müsste das Ding gewinnen oder jemand davor verzichtet. Aber gut, also ich will nichts ausschließen. Also das Potenzial, auch auf der Langdistanz richtig gut zu werden, hat er sicherlich. Ja gut, ob es jetzt beim ersten Mal klappt, ist ja immer so eine Sache.
Ja, lassen wir uns überraschen. Jo, damit wären wir so mit unseren Themen durch.
Genau, Kommentar der Woche hatten wir auch schon. Einheit der Woche können wir relativ schnell abhandeln von Lionel Sanders. Der ist dreimal 30 Minuten gefahren mit 360 Watt, beziehungsweise knapp drüber und 5 Minuten Pause dazwischen. Das ist wirklich meine Ansage. Also der wird für die zweite Disziplin auf Hawaii definitiv fit sein.
Ja, das sieht man aus den Zahlen eindrucksvoll. Wie geht er sowas an? Sagt er, ich will die 360 Watt fahren oder fährt er dreimal 30 Minuten all out und man sieht am Ende, es waren 360 Watt?
Ja, er nimmt sich das vor oder beziehungsweise diesmal hat er auch gesagt, er will 360 Watt fahren und manchmal korrigiert er das so ein bisschen. Also er hat das erst draußen probiert bei einem Anstieg und hat es dann aufgrund der zunehmenden Höhe nicht geschafft und hat dann gesagt, ich fahre das gleiche Set nochmal auf der Rolle, damit ich dann die vorgenommenen 360 Watt und in den Bedingungen auch schaffe und wahrscheinlich, um sich dann auch selbst zu beweisen, dass er die Leistung treten kann. Aber das ist schon echt eine Ansage.
Ja.
Aber beim Radfahren hat es ja noch nie gemangelt bei ihm. Das steht, glaube ich, auch außer Frage.
Ja. Ja, dann haben wir noch die Frage der Woche.
Genau, als Abschluss.
Wir hatten das Thema schon, Leichtathletik-WM ist ja auch noch. Wir haben uns eben schon drüber unterhalten im Vorgespräch. Ich habe tatsächlich ein bisschen live gesehen von der Leichtathletik-WM im Flieger. Und zwar, als wir aus San Francisco gestartet sind, solange wir noch irgendwie Empfang hatten. Also mitten über dem Pazifik gab es da nichts mehr zu sehen. Ich habe die Halbfinals 100-Meter-Lauf Männer gesehen vor leerer Kulisse. Ja, schwierige Veranstaltung.
Ja, und 100-Meter-Finale war ja auch nicht besser als die Halbfinals.
Ja.
Also das war ja auch schlecht besucht. Die Frage ging, also das ist auch echt nochmal ein Thema für sich. Dem stehe ich persönlich auch echt kritisch gegenüber. Die Frage, die wir uns rausgesucht haben, die wurde nämlich auch schon in einer Gruppe diskutiert. Da dachten wir, können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Da hat jemand gefragt, weil in der Nacht, oder zumindest als die Frage dann gestellt wurde, war der Marathon der Frauen. Nächste Woche ist ja noch der Marathon der Männer. Der ausgetragen wurde bei 32,7 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 73%. Und der hat gefragt, sind die Bedingungen mit Hawaii zu vergleichen? Oder ist es nochmal eine Schippe mehr? Und das können wir erstmal diskutieren und danach können wir einmal noch anschließen, was wir davon halten, dass so Veranstaltungen dann um 0 Uhr starten müssen, damit es überhaupt halbwegs vernünftig ausgetragen werden muss, wenn man davon ja überhaupt sprechen kann.
Ja, also die Bedingungen auf Hawaii sind auf jeden Fall anders. Hawaii wird ja immer so gehandelt als das härteste Eintages-Event der Welt. Wir haben darüber gesprochen, eben, dass die Bedingungen im letzten Jahr sehr leicht waren, was vor allen Dingen daran lag, dass es wenig windig war. Ja, also der Wind ist das, was quasi hier so das Zünglein an der Waage ist, was den Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben kann, auch zugunsten oder zu Ungunsten des einen oder anderen Athleten. Der Wind kann sehr extrem sein und er ist dann auch extrem warm. Warm heißt aber, wir bewegen uns hier so bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad im Schatten. Das sind nicht die 32 Grad, die es in Doha in der Nacht hatte. Aber ich sagte schon, im Schatten, wenn das hier in der Sonne richtig auf den Asphalt runterglüht, dann erwärmt sich der Asphalt auch noch, da hat man dann schnell auch mal höhere Temperaturen. Was hier auf jeden Fall höher ist, ist die Luftfeuchtigkeit. Die ist immer so bei 80, 85, 90%. Wie gesagt, es regnet jeden Tag momentan hier, immer so am Nachmittag zieht sich zu. Und es ist schon eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Wie gesagt, ich habe vorhin 2 Stunden nachgeschwitzt nach einem kurzen Lauf. Das sind dann eben andere Hitzebedingungen als diese Hitze in Doha. Jetzt sind 73% auch eine relativ hohe Luftfeuchte, wahrscheinlich dadurch bedingt, dass das Rennen eben nachts ausgetragen wird, wo es dann noch ein paar Grad kühler ist, aber die relative Luftfeuchtigkeit steigt dann natürlich.
Ja.
Ja, also Bedingungen vergleichbar, ja, beides hart, aber anders gelagert. Ja, also auf Hawaii immer die Kombination Temperatur, die so auf den ersten Blick gemäßigt aussieht, aber es dann nicht ist, in Verbindung mit Sonneneinstrahlung und lokalen Temperaturerhöhungen eben durch aufgeheizten Asphalt und so weiter, plus Wind, plus Luftfeuchtigkeit.
Ja. Ja, absolut. Du bist da der Experte. Du kannst da von mehreren Jahren Erfahrung sprechen.
Ja, und natürlich hat auch Wind und Großwetterlage Auswirkungen auf die Strömung und die Wellen im Meer. Heute Morgen war es harmlos, sage ich mal, so im Vergleich zu allem, was ich hier bisher erlebt habe. Jan van Berkel kam raus und sagte, oh, das zieht schon ganz schön da draußen irgendwie. Also ich habe wohlgemerkt, es gibt Strömungen, ja. Der Hinweg war heute mal zäher als der Rückweg. Ist ja in der Regel umgekehrt. Ja. Aber es waren jetzt keine hohen Wellen oder so. Ja, man konnte immer noch die nächste Boje sehen. Das ist manchmal nicht der Fall.
Ja, ich frage mich ja tatsächlich, ob es einfacher ist, auf Hawaii jeweils bei allen Disziplinen für natürlich eine deutlich längere Zeit ein relativ geringes Tempo durchzuhalten. Oder ob quasi Marathon All-Out laufen bei solchen Bedingungen härter ist. Weil natürlich das Risiko, dass du platzt und dann wirklich komplett hochgehst, ich weiß nicht, ob das beim Marathon nicht sogar heftiger ist. Also wir sprechen ja zum Beispiel wenn wir bei den Männern davon reden, die laufen ja Marathon sonst bei guten Bedingungen auf einer flachen Strecke unter 3 Minuten pro Kilometer.
Ja.
Und das ist ja, wenn wir jetzt von einem 3-Minuten-Schnitt reden, auf Hawaii reden wir von einem 4-Minuten-Schnitt von Leuten, die vielleicht sonst bei einem Marathon solo vielleicht einen 3,20er-Schnitt ungefähr laufen könnten.
Ja.
Das ist ja nochmal, also das ist ja quasi, den Marathon laufen die ja im GA2-Bereich.
Mhm.
das ist natürlich nicht Anschlag, es ist ja eine ganz andere Belastung. Also es ist, ich frage mich wirklich, was da härter ist. Bei einem ausgeruhten Marathon, bei solchen Bedingungen von Anfang an Vollgas geben zu müssen, plus da spielt ja noch die Taktik mit rein. Also du willst natürlich die Gruppe auch nicht irgendwie laufen lassen, unter Umständen. Und das könnte ja dazu führen, dass alle zu schnell loslaufen. Und ich glaube, bei den Frauen haben ja irgendwie 25 Frauen haben ja gar nicht gefinisht. Plus die Siegerzeit war ja locker mal, ich glaube, so 12 Minuten langsamer als die Bestzeit von der Athletin.
Mhm.
Und das spricht ja einmal schon dafür, dass auch der Rennverlauf dann ganz anderer ist und die Renndynamik. Aber ich, von der Vorstellung her, ich frage mich tatsächlich, was ich weniger gern machen würde. Also auf Hawaii ausgeruht Vollgas einen Marathon laufen oder die Langdistanz mit dem Wissen, dass halt nichts davon Anschlag ist, aber es halt viel, viel länger ist.
Oder an einem Tag einen 5- und 10-Kilometer-Wettkampf zu machen.
Ja, das werde ich danach dann berichten können, wie gut diese Idee war.
Ja, also wenn wir mal ans andere Extrem von Tempo gehen, ich habe hier schon während des Rennens Athletinnen vor allen Dingen gesehen, für die war das Rennen einfach nicht mehr beherrschbar, weil der Wind so stark war, dass das leicht gebaute Altersklassenathletinnen aus den oberen Jahrgängen einfach nicht mehr fahren konnten, weil sie ihr Rad nicht mehr beherrschen konnten, weil der Wind so extrem war. Ja, da ist man im ganz anderen Extrem. Aber deine Frage ist da natürlich nicht mit beantwortet. Ich sage immer, bei den langsamen Athleten oder wenn man es langsamer angeht, das tut genauso weh, dauert nur länger.
Ja, also Ja, absolut, da bin ich voll bei dir. Auf der anderen Seite hat es ja auch einen Grund, zum Beispiel Jan Frodeno, der ja mehrmals auch Experte beim Frankfurt-Marathon war, der dann gefragt wurde, wirst du irgendwann mal einen Marathon laufen? Und dann quasi so die Antwort dann ist, nee, sowas Hartes will ich mir nicht antun. Also so auch diese Wahrnehmung, 42 Kilometer maximal durchzulaufen, ist schon anstrengender oder kann schon anstrengender sein als eine Langdistanz. Zumindest in der Wahrnehmung natürlich jetzt von den weltbesten Athleten. Wie gesagt, aber es ist halt ein anderer Tempobereich und auch eine andere Ermüdung. Und das bei Extrembedingungen zu machen, macht es wahrscheinlich auch nicht besser. Ich glaube, abschließend, das ist auch eine individuelle Sache, kann man das natürlich nicht beantworten. Es ist auch für jeden ein bisschen anders. Nur die Frage finde ich halt persönlich auch spannend, weil ich glaube, ich könnte sie für mich nicht abschließend beantworten.
Also ich habe ja in meinem Leben, ich müsste nachgucken, ich glaube, ich bin 16 Marathons gelaufen und die Hälfte davon innerhalb eines Triathlons. Und gerade jetzt in diesem Jahr, ich habe rot gemacht mit einer mäßigen Laufvorbereitung. Ich war, glaube ich, noch nie so schnell erholt nach einem Marathon, weil ich mich einfach muskulär gar nicht so verausgaben konnte.
Ja, genau.
Wenn ich mich an meine Marathons erinnere, also ich bin zweimal ganz knapp unter drei Stunden gelaufen vor einer Ewigkeit, vom Vierteljahrhundert, da weiß ich, da habe ich lange muskulär gelitten danach.
Ja. Ja, genau, deswegen, das ist, ist auch immer die Frage. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass man beides so schnell machen möchte wie möglich, ist es halt auch eine komplett andere Belastung.
Ja.
Ja, und ansonsten die ganze Veranstaltung in Doha, also das einzig Positive, was ich dem Ganzen abgewinnen kann, auch im Sinne der Athleten, ist es halt, die Leute, die nächstes Jahr in Tokio starten wollen, haben jetzt schon mal einen Vorgeschmack.
Ja.
Und können sich darauf einstellen. Alles andere, finde ich, ist mehr oder weniger ein Trauerspiel und ein Beispiel dafür, dass halt Geld in der kompletten Sportwelt mittlerweile ganz oft an der ersten Stelle steht.
Das ist leider im arabischen Raum. Ich war 3 oder 4 Mal beim Abu Dhabi Triathlon, als es ihn noch gab. Ich war einmal bei der Challenge Bahrain und einmal beim Ironman 73 Bahrain. Und ich war einmal auch in Doha zum Weltcuprennen, schon vor ganz vielen Jahren. Sport ist einfach kein Zuschauermagnet in diesen Ländern. Ja, ich war auf verschiedenen Formel-1-Strecken, nie zum Formel-1-Rennen, habe immer nur in Verbindung mit Triathlon das erlebt. Ich war in Montreal damals bei der WM, ich war in Abu Dhabi auf dem Formel-1-Kurs, ich war in Bahrain auf dem Formel-1-Kurs. Ich habe noch die Erinnerung, in Bahrain waren die kleinsten Tribünen, die ich je bei einer Formel-1-Strecke gesehen habe. Und wenn man das Formel-1-Rennen im Fernsehen sieht, sind die nicht mal voll. Ja, also Sport ist da etwas, um sich als Staat oder Stadt oder vielleicht ist es ja auch das Gleiche zu profilieren, aber es ist nichts, was irgendwo in der Bevölkerung ankommt. Und es ist offensichtlich, wie wir gerade auch sehen, nichts, was die Menschen dazu motiviert, in das Land zu dieser Sportveranstaltung zu reisen. Und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Hier gibt es diese Fans, die aus Deutschland hier hinreisen, um einmal im Leben den Ironman zu erleben, den Mythos Ironman zu erleben, den Mythos Hawaii zu erleben, auch wenn sie nie die Chance haben, hier zu starten. Bei der Leichtathletik ist das leider misslungen.
Ja, total. Also das finde ich ist auch echt traurig bei den größten Events, wo sonst wirklich immer alles ausverkauft ist, dass dann das Stadion halb leer ist, wenn sowas wie 100 Meter Finale ist und da ist eine riesige Show, die auch wirklich gut ist und du hast so den Eindruck, wenn du da guckst, okay, es interessiert eigentlich niemanden. Plus dann die Startzeiten, große Events um 0 Uhr, die Athleten müssen sich darauf einstellen und das ist natürlich auch nicht mal zuschauerfreundlich für die, die es im TV verfolgen wollen, wenn dann irgendwie Events, die mehrere Stunden gehen, um Mitternacht starten. Ja. Klar, Zeitverschiebung, es ist in jedem Land ein bisschen anders, es ist ein internationales Event, aber das ist vor Ort in der Nacht stattfinden muss, ist ja schon, sagt ja schon viel aus und klar, dieses Argument, Vorbereitungen für Tokio und Hitze gehört auch mal dazu und diese Bedingungen, ja, das sehe ich schon auch so. Und es wurde ja auch in der Gruppe diskutiert, so nach dem Motto, bei dem Test-Event in Tokio wurde aufgrund von Hitze das Event von den Männern auch verkürzt. Da ist natürlich auch die Diskussion, die wissen vorher um den Umstand, sollte man das machen, sollte man das nicht machen. Mhm. Klar, Gesundheit steht an erster Stelle. Auf der anderen Seite, wenn man so eine große Veranstaltung vergibt, dann kennt man ja die Umstände. Und auch so dieses Argument, es haben halt viele geschrieben, beim Marathon bei den Frauen waren die Bedingungen dann doch härter als vermutet. So, das würde ich tatsächlich bei Profisportlern, würde ich das fast ausschließen wollen. Weil wenn du deinen Job richtig machst, dann guckst du über einen längeren Zeitraum, wie sind da die Bedingungen, wie ist die Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit und dann trainierst du danach. Das ist ja so wie bei den Athleten, die auf Hawaii starten, ist es ja ähnlich. Die simulieren die Bedingungen, die machen Hitzeanpassungen, die versuchen das Zimmer auf die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit irgendwie zu bekommen, um Schlüsseleinheiten unter den Bedingungen zu machen. Und das ist bei Marathonläuferinnen, die wissen, ich werde langsamer laufen als sonst, ich muss mit der Hitze gut zurechtkommen, sicherlich ähnlich. Und wer es nicht macht, dann muss ich echt sagen, also dann teilweise selber schuld, weil das war ja jetzt keine Ausnahme, weil der Tag irgendwie so besonders war, sondern damit konnte man ja rechnen. Und wer da seine Hausaufgaben gemacht hat, ist da jetzt im Endeffekt auch besser weggekommen. Also so dieses Ding, es war schlimmer als erwartet. Ja, vielleicht waren das dann 2 Grad oder so, aber der Trend ist ja ganz klar. Also es war ja jetzt nicht so, okay, wir starten bei 20 Grad oder so. Dass das Event um Mitternacht angelegt wird, ist ja schon Aussagekraft genug. Das haben sie ja nicht.
Ja, ja.
Also das war ja vorher klar. Die Athleten wussten ja, was auf sie zukommt. Deswegen glaube ich, ist das nicht so der Punkt dabei. Also da muss man eher gucken, will man daran teilnehmen? Sieht man da eigene Chancen? Hat man eine Schwäche dafür oder vielleicht sogar eine Stärke? Und hat man die Zeit und die Muße, sich da dann langfristig vorzubereiten, worunter dann vielleicht andere Events leiden? Aber wenn das dann der Höhepunkt ist und es ist eine Weltmeisterschaft, dann weiß man auch, was da passieren wird.
Ja, wohl wahr. Apropos in der Nacht und Gesundheit geht vor. Ich gehe mal schlafen.
Das war eine sehr schöne Überleitung. Ja,
genau.
Ich habe ja noch den fast kompletten Tag vor mir. Ja, dann erstmal, ich hoffe, das hat jetzt alles technisch soweit einwandfrei geklappt. Klang jetzt während der Aufnahme ganz gut. Schauen wir mal.
Ja.
Und ansonsten, ja, fliege ich morgen früh oder wir, der Rest der Truppe. Und dann erstmal dir eine schöne Nacht und alle anderen danke fürs Zuhören.
Ich erwarte euch morgen am Flughafen. Übermorgen.
Genau. Ja, übermorgen. Und dann hören und sehen wir uns wieder in der Hawaii-Berichterstattung.
Nächste Woche. Ja, heute war ich der. Du konntest es zum Glück nicht sehen. Ich musste ein paar Mal gähnen. Das lag nicht an unserem Gespräch, sondern ich bin echt noch nicht so richtig im Zeitschema hier angekommen. Obwohl eigentlich doch, wenn ich um diese Zeit gähne. Hier ist es jetzt kurz vor 11 Uhr abends.
Ja, genau, stimmt. Wir müssen das ja auch eigentlich mal sagen. Das weiß ja sonst niemand, wenn es online geht. Ja, hier ist jetzt bei mir 10.36 Uhr, dementsprechend bei dir kurz nach 10:30.
Ja.
Und genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ist auch lang geworden heute.
Oh ja.
Und, genau. Und bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.